Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast von Filmstarts. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin euer Gastgeber und wie jede Woche unterhalte ich mich mit zwei sehr interessanten Gästen aus der Filmstarts-Redaktion über einen Film und über eine ganz aufregende Kino-News. Den Anfang macht heute der Film 1917 von Sam Mendes und dafür habe ich mir zwei Filmstarts-Urgesteine hier ins Studio geholt. Einmal haben wir hier Christoph Petersen.
Moin.
Und wir haben Björn Becher.
Hallo Sebastian.
Und Björn, du hast ja auch die Kritik zu 1917 geschrieben. Erstmal ganz kurz, worum geht's eigentlich? Sam Mendes hat, das ist jetzt sein erster Film nach Spectre von 2015, nach James Bond, also jetzt ein erster Weltkriegsdrama, wo es darum geht, dass zwei britische junge Soldaten eine wichtige Botschaft an die Front bringen müssen. Ansonsten sterben irgendwie 1600 Soldaten. Und ja, was ist eigentlich das Aufregende an diesem Film, Björn?
Natürlich werden alle drüber reden, ein bisschen, dass der Film aussieht, als wäre es ein One-Shot, als wäre er mit einer einzigen langen Einstellung gedreht. Und das ist technisch absolut herausragend. Mich persönlich hat der Film auch noch ungemein berührt und ich fand ihn so spannend wie keinen anderen Film in den vergangenen Monaten.
Christoph, wie war das? War es für dich mehr Gimmick oder fandst du das mit dem One-Shot auch?
Das ist ja zumindest bei mir immer die große Frage. Ne? Ist es einfach bloß Angeberei, wobei das vielleicht ein bisschen hart ist, das Wort? Oder bringt es die Story, bringt es die Figuren, bringt es die Atmosphäre wirklich nach vorne? Und ich muss sagen, wenn man so im Kino diesen Effekt hat und dann die ganze Zeit sitzt mit offenem Mund und fragt, wow, wie haben sie das bloß hinbekommen? Da gibt es viele, die das ganz toll finden. Und das ist auch vollkommen legitim, das abzufeiern. Aber mir persönlich gibt das nichts. Also wenn die Idee, einen Film in One-Shot zu machen, nicht wirklich die Story oder die Atmosphäre voranbringt, bin ich dagegen.
Und wie war es jetzt bei 1917 für dich?
Ich fand's gut. Also der Film hätte, glaube ich, ohne gar nicht funktioniert. Mhm. Ich muss sagen, es ist so ein klassisches Kriegs-Road-Movie, Man on a Mission. Ne? Also sie haben eine Mission und dann müssen sie von A nach B und zwischendurch treffen sie Feinde, treffen sie Freunde, passieren irgendwelche Sachen. Und diese ganzen Episoden an sich, wenn du die einfach nur einzeln zeigen würdest, mit Schnitten dazwischen, wäre der Film, glaube ich, ein ziemlich 0815 Kriegsfilm mit einigen ganz tollen Qualitäten. Aber er wäre längst nicht so was Besonderes, wie er jetzt geworden ist.
Ja, ich muss auch sagen, also mir hat es gefallen, vor allen Dingen, weil ich so durch dieses One-Shot so ein bisschen das Erlebnis hatte, als würde ich mit diesen beiden Jungs da quasi durch die Schützengräben laufen, durch dieses No-Man's-Land. Und bei vielen Sachen habe ich mir auch gedacht, so wow, wie die das gemacht haben. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo so ein riesiger Bombenkrater ist, der schon mit Wasser gefüllt ist und die klettern da runter und laufen halt um diesen See, der sich gebildet hat, rum. Und die Kamera gleitet aber über den See, statt einfach ihnen hinterher. Also da denkt, wenn man diesen Film sieht, man denkt sich immer nur, wow, was muss das für eine Planung gewesen sein? Was muss das alles für das Team bedeutet haben? Auch für die ganzen Schauspieler, die Extras und sowas alles, da wirklich irgendwie am Ball zu bleiben. Also das fand ich auch unglaublich beeindruckend.
Ja, ich habe darüber ja mit Sam Mendes auch geredet und ihn so ein bisschen gefragt, wie habt ihr das überhaupt gemacht, weil es ist eine Wahnsinnsleistung und er meinte auch, das war halt, wir haben erstmal 6 Monate lang geprobt und wirklich jeder Schritt musste einfach sitzen und gerade für die ganze Crew war das ein Martyrium, weil die Kameraleute, also jetzt nicht unbedingt der Chefkameramann nur, sondern auch die wirklich dann die Kamera halten und so, erzählte halt, die sind dann teilweise mit der Kamera in der Hand gelaufen, dann mussten sie an ein Kabel hängen, dort wurde sie dann für die nächsten Meter transportiert, dort hat wieder einer abgenommen, ist weitergelaufen, auf den Laster draufgesprungen, haben sie von dort gefilmt, dann wieder runter und dann hinterher um die Ecke rum, nah dran an den Figuren. Mhm. Und das ist per se sensationell, aber wie ihr beide richtig gesagt habt, es dient halt hier einfach der Geschichte. Man kann sich das nicht anders vorstellen. Man ist dran an diesen Figuren und hat auch durch diese Inszenierung halt komplett diese Innenperspektive. Das sind zwei unbedarfte Jungs, die haben keine Ahnung auch richtig, was da um sie herum vor sich geht. Und so geht's einem als Zuschauer auch. Wie weit ist der Weg, den die da zurücklegen? Was kommt als nächstes? Man weiß einfach nichts.
Da muss ich auch sagen, also für mich war das Beeindruckungsvollste diese Vermessung der Schlachtfelder. Also man hat ansonsten so diese, manchmal hat man so Handkamera-Rüttelbilder in Kriegsfilmen, so da ist man mittendrin und manchmal hat man so weite Perspektiven, wo man sieht, wie groß die sind. aber das ist alles kein Vergleich, als mit denen jetzt 10 Minuten lang, ohne dass was passiert, einfach nur durch so ein matschiges Bombenfeld zu latschen mit all diesen Kratern und so. Da wird auch die Story nicht vorangetrieben, aber einfach mal 10 Minuten lang am Stück in einer Stelle mit den da zusammen durchzulatschen. Das ist eigentlich für mich die viel größere Leistung in diesem Film, als dann die Storybeats, die dann passieren. Von denen fand ich einige enttäuschend, einige fand ich toll. Aber so diese Momente zwischen den, also quasi die Szenen, die man normalerweise rausschneiden würde, also die einfach nur zwei klassische Szenen miteinander verbinden, das waren für mich die größten Stärken in diesem Film.
Weil es auch, also man kriegt halt auch so einen sensationellen Eindruck von diesen Schlachtfeldern. Du hast gerade diesen Krater erwähnt, aber allgemein, wenn die da am Anfang durch diesen Matsch gehen und auch ausrutschen und hinfallen und das alles halt völlig unwegsam ist und dann stößt du auf irgendwelche Leichen, die schon seit Monaten da liegen, also das vermittelt halt einfach auch einen Eindruck von diesem Krieg, wo sie seit einer Ewigkeit dort auch kämpfen, sich bisher keinen Millimeter fortbewegt haben. Also sensationell.
Ich hatte auch so das Gefühl, das muss auch für die Schauspieler irgendwie so die absolute Tour de Force gewesen sein. So, ich habe immer so ein bisschen am Ende so an Leonardo DiCaprio und The Revenant denken müssen, der ja wirklich da auch durchs eiskalte Wasser robben muss. Und das wird ja hier bei den beiden Hauptdarstellern nicht anders gewesen sein, weil man sieht, wie die da innerhalb von 5 Minuten einfach schon komplett verdreckt und verschwitzt sind und sich irgendwie am Stacheldraht geschnitten haben. Fand ich großartig. Aber ich muss da auf den Punkt zurückkommen.
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, Sebastian, weil ich habe mit den beiden Darstellern ja auch noch darüber gesprochen. Und die haben halt auch gemeint, es war eine Tortur. Vor allem, weil sie haben jede Szene x-mal wiederholt. Und zwar wirklich x-mal und teilweise tagelang. Und die haben gemeint, es waren halt, sie sind dann da 300, 400 Meter gelaufen und teilweise auch in hohem Tempo mit diesem ganzen Geraffel an, in diesen Schuhen, mit denen man nicht gut vorkommt, durch diesen Matsch. Dann waren sie am Ende, sind langsam wieder zurückgelaufen. In dem Moment, wo sie vorne waren, war die ganze restliche Crew wieder bereit und sie konnten direkt wieder loslegen. Und das in einer Tour immer wieder und immer wieder. Also höchsten Respekt dafür.
Und ich muss sagen, ich finde die Auswahl der beiden Hauptdarsteller richtig super. Ja. Weil ich bin kein Fan von The Revenant. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich in Revenant gesehen habe, ist Leonardo DiCaprio, der durch den Schnee weist, um seinen Oscar absolut dafür zu bekommen. Und nicht, ich habe da keinen Bärenjäger gesehen, der da sonst was macht, sondern ich habe immer nur Leo gesehen, der gesagt hat, gib mir meinen Oscar. Und in diesem Fall haben sie halt zwei relativ unbeschriebene Blätter genommen in den Hauptrollen und das ist genau die richtige Entscheidung. Ja. George MacKay in der Hauptrolle, der hat ein unglaublich ausdrucksstarkes Gesicht, das aber sehr undefiniert ist. Also man kann, da ist sehr viel drin, aber man weiß nicht genau was und man kann als Zuschauer da trotzdem sehr viel reininterpretieren. Und Dean Charles Chapman ist halt für mich irgendwie so der Breakout-Star in diesem Film. Den kannte ich vorher überhaupt nicht.
Game of Thrones, hallo, ich bitte euch, das ist King Tommen, der irgendwann auch einen sehr schnellen Tod aus dem Fenster erlebt, aber ja.
Obwohl ich und da eine super Mini-Rolle in Blinded by the Light in diesem Jahr.
Nee, aber da gebe ich dir recht. Also die Darsteller fand ich toll. Und vor allem das Interessante ist ja, so in den Nebenrollen ist ja so gefühlt das Who is Who des britischen Schauspieltums. Wir haben Benedict Cumberbatch, wir haben, wen haben wir noch?
Andrew Scott, Richard Madden, Mark Strong und Colin Firth.
Siehst du da, Richard Madden, sogar noch jemand aus Game of Thrones. Ja. So eine kleine Game of Thrones Reunion. Aber ich wollte jetzt nochmal auf den Punkt zurückkommen, den Christoph von angesprochen hat, und zwar so ein bisschen auf die Story, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, 1917 ist so der Film, da werden alle mehr über das Visuelle und über das Technische sprechen. Christoph hat ja jetzt schon so ein bisschen erwähnt, was waren denn so deine Kritikpunkte vielleicht an der Story?
Also die Story selbst, sozusagen diese beiden Typen müssen dahin und diesen Brief übergeben, fand ich gut. Vor allen Dingen, weil man merkt relativ schnell am Anfang, wer von den beiden dann der Hauptprotagonist ist, mit dem man mitfiebern soll. Und das ist nämlich nicht der, der eine persönliche Verbindung hat zu der anderen Seite. Also von dem Blake, da ist der Bruder da, also der muss quasi seinen Bruder retten, aber man selber fiebert eher mit dem mit, der gar keine persönliche Verbindung hat. Und das ist alles.
Weil er ja auch quasi gezwungen wird, mehr oder weniger, ne? Weil der eine wird ja Blake wird ausgewählt und sagt, okay, such dir einen aus. Und ja, weil sein Kumpel sitzt halt direkt neben ihm und sie kommen halt mit.
Genau, er liegt zum falschen Zeitpunkt im Gras an der falschen Stelle.
Genau, und also er wählt ihn nicht aus, um ihn da jetzt mitzusteppen, sondern er wählt ihn aus, bevor er weiß, worum es geht.
Ja, genau.
Genau, und das finde ich alles super. Es geht dann halt so um diese Momente, die passieren. Ich will davon jetzt nicht so viel spoilern, aber da waren einige dabei, die mir jetzt persönlich gar nichts gegeben haben. Und es waren einige dabei, die ich doof fand, weil die waren nämlich doch nur drin, weil es One-Shot ist. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo der von der Brücke springt, weil er sich retten muss und dann in so einem, nicht nur im Fluss landet, sondern gleich in so Stromschnellen und dann fällt da noch ein Wasserfall runter. Da habe ich eher so, für mich war das Angeberei, wie kriegt man das hin ohne einen Schnitt? Und da habe ich eher gedacht, das ist eine Szene aus der Hobbit als jetzt aus 1917. Vor allen Dingen, weil im Gegensatz zu den meisten anderen Szenen ist das ja keine typische Kriegserfahrung. Ja. Alle anderen Sachen sind ja Sachen, die viele Menschen tatsächlich erlebt haben. Aber wie viele Menschen im Weltkrieg sind jetzt in irgendwelche Stromstellen Wasserfälle runtergefallen? Das sind halt relativ wenig.
Das war dann ein bisschen mehr so dieser Action-Teil. Und das ist auch so ein Punkt. Ich hatte auch so zwei, drei Szenen, die fand ich irgendwie so, das war mir zu konstruiert. Dann so zum Beispiel so, sie finden an einer Stelle Milch, weil sie später im Film brauchen sie halt noch Milch. Oder dann halt so diese heroischen Momente, diesen Shot gibt's auch im Trailer, wenn er dann aus dem Schützengraben rausgeht und quasi nebenher läuft und um ihn rum sterben alle, aber er stirbt irgendwie nicht. Also so ein bisschen fand ich da dann auch, da wurde es mir dann zu übernatürlich schon fast.
Ich verstehe die Kritik, ich habe die auch an einer einzigen Stelle, die Flussszene spielt damit rein, die ist so ein bisschen, das ist jetzt, bei mir haben diese einzelnen Momente nicht so viel ausgemacht, weil ich einfach diesen Film so unglaublich unfassbar spannend fand. Ich habe bei der Pressevorführung, man kriegt ja am Anfang immer so ein bisschen Getränke, ich habe mir eine Cola genommen, direkt vor Filmbeginn, habe einen kleinen Schluck abgetrunken und dann ist der Film aus und ich schaue meine Cola an, es hat immer noch dieser kleine Schluck gefehlt, weil ich die ganze Zeit so drin war in diesem Film und deswegen sind auch immer diese so kleinen Momente, wenn ich jetzt über die nachdenken würde, dann könnte man die auseinandernehmen, zum Beispiel die Milchszene. Aber das war bei mir beim Film null. Und
ja, also das ist für mich jetzt, finde ich, auch so meckern auf hohem Niveau. Also mir ging es da genauso wie du. Also ich trinke dann eher Wasser als Cola, aber auch meine Wasserflasche war kaum angerührt, weil ich auch voll drin war. So. Und was ich bei dem Film auch sagen musste, so auch vom Sounddesign her fand ich das unglaublich. Also wenn diese Schüsse auf einmal irgendwo aus dem Nichts kamen, so, ich bin immer zusammengezuckt wie in so einem Horrorfilm.
Genau, also ich war nicht in der Pressevorführung, sondern abends bei so einem Special Screening, wo Sam Mendes dann auch selbst da war und sie haben uns den extra in so einem Dolby Atmos Saal gezeigt. Geil, ja. Und das ist fast noch wichtiger als eine große Leinwand bei diesem Film ist. Also wenn man die Chance hat, den in Dolby Atmos zu sehen, das ist das haut rein.
Ja, Björn, du hast die Kritik geschrieben, du hast 4,5 Sterne vergeben. Wir haben jetzt schon eigentlich viel gehört, aber vielleicht fasst du es nochmal kurz zusammen. Warum ist es für dich 4,5 Sterne wert? Und meine wichtigste Frage, was hätte gefehlt für den letzten halben Stern?
Na, so rechne ich immer nie bei Kritiken, dass man sagt, okay, das hätte jetzt noch anders sein müssen, sondern für mich ist es mehr so eine Gesamtwertung, wenn ich aus dem Kino rauskomme und dann nochmal drüber nachgedacht habe und so ist der Film, deswegen würde ich nie in einem Film sagen, hätten sie das anders gemacht, wären es 5 Sterne oder wären es 3,5 nur oder so, das ist mehr ein Gesamtgefühl und das kann ich halt jetzt auch nochmal wiederholen. Es ist natürlich A, die Inszenierung und damit meine ich nicht nur die One-Shot-Inszenierung, sondern alles außenrum, auch jeder einzelne Moment und so, dass der Film halt wirklich einfach hochspannend ist und was wir noch so ein bisschen unterschlagen haben, was bei mir war, ich hatte halt am Ende auch unglaublich Gänsehaut. Also das hat mich auch emotional richtig mitgenommen. Ich habe mit den ganzen Leuten, die man da auf der Leinwand gesehen hat, unglaublich mitgefiebert und wirklich als würde ich das hier gerade echt sehen und da wäre da dabei. Und das auch nochmal, weil wir vorhin kurz über die unbekannten Darsteller gesprochen haben. Ich habe wirklich sowas von mit jeder Figur und ich sag jetzt nicht nur mit den zwei, sondern mit jeder Figur mitgefiebert, weil ich bei dem Film die ganze Zeit gedacht habe, wirklich jeder kann hier in den nächsten 5 Minuten sterben. Und wenn du halt einen Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle gehabt hättest, dann wäre halt klar, der bringt den scheiß Brief da am Ende an. Aber hier, wir verraten es nicht, ob er das schafft oder ob das irgendjemand schafft, diesen Brief da anzubringen oder diese Botschaft. Man weiß es nicht. Man fiebert wirklich die ganze Zeit mit.
Ja, also ich fand, wie gesagt, den Film immer dann saustark, wenn gerade nichts passiert ist. Mhm. Also sozusagen die Füllszenen waren für mich alle meisterhaft. Die Momente, in denen so bestimmte Storybits passieren, fand ich einige ganz stark, andere gaben mir nichts. Ich fand das mit den bekannten Schauspielern, also das, wo du gesagt hast, das Who is Who der britischen Schauspielschaft, ist natürlich klar, wenn du so einen großen Film drehst, der war für britische Verhältnisse nicht billig und du sagst deinem Produzenten, übrigens, ich will 2 unbekannte Darsteller in den Hauptrollen, dann versuchen die den natürlich so ein bisschen dann, ja, aber dann nimmst du mal sonst bitte, ne? So, damit wir den auch ein bisschen vermarktet kriegen. Und ich muss sagen, mich hat das rausgerissen. Ich fand einige, gerade Andrew Scott, absolut fantastisch in den Rollen.
Ja, der war super.
Aber es war wirklich irgendwann echt ein bisschen komisch. Dass immer, wenn die um die Ecke gekommen sind, war da irgendein Superstar.
Steht da auf einmal Benedict Cumberbatch.
Ja, das, du konntest das ja schon so ab... Also du wusstest ja quasi schon, wenn sie jetzt jemanden gefragt haben, so, wo ist denn der Lieutenant so und so? Und dann sagt er, ja, hier 100 Meter weiter in der und der Kabine ist der. Dann wusstest du wusstest vielleicht noch nicht, welcher Superstar es ist, aber du wusstest, ich kenne den. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Dann gab es halt, wie gesagt, diese paar einzelnen Szenen, wo ich sage, das ist dann doch Angeberei in erster Linie, technische Angeberei, die dann funktioniert oder nicht, aber ich brauche sie dann nicht. Und es gibt eine Szene oder eine Sequenz, da ist es mir vollkommen egal, ob das nun Angeberei ist oder nicht, weil die ist atmosphärisch so unglaublich gut, das ist in so einer zerbombten Kleinstadt. Und das hat mich total an, und es brennt überall und das wirft dann Schatten und es hat mich total an den deutschen Expressionismus der 20er erinnert, an das Kabinett des Dr. Caligari und so. Und damals haben die ja quasi, die Produktionsdesigner haben ja quasi überall nur schiefe Ecken gebaut. Also die Häuser waren quasi alle kunstvoll so mit schiefen Winkeln und alle so verwinkelt und so gebaut. Und hier hast du denselben Effekt einfach dadurch, dass die Häuser alle zur Hälfte weggebombt sind und sehen dann auch so aus. Und die Szene ist, glaube ich, so visuell gehört das zum Eindrucksvollsten, was man in den letzten seit langem gesehen hat.
Ja. Da muss man übrigens auch eine Sache bemerken, die ein bisschen unterschätzt wird bei dem Film. Ich weiß nicht, ob es jemand bei euch beim Abspann bemerkt hat, aber die Liste der Leute, die an den visuellen Effekten mitgearbeitet haben, war hier lang. Und zwar sehr, sehr lang. Also Endgame, Star Wars-mäßig lang. Und man hat das aber bis auf eine Szene, ich sage nur Ratte, nie gesehen, dass das, wo am Set jetzt hier was ist, echt, was haben sie gebaut und was haben sie dann am Computer erzeugt. Und sie haben sehr, sehr viel am Computer erzeugen müssen, weil sie diese Kamera Rundfahrten haben und Sachen im Hintergrund gezeigt haben, die sie natürlich nicht ewig weit nachbauen konnten.
Naja, ich hatte im Vorfeld auch irgendwie so ein kleines Behind-the-Scenes gesehen, wo man auch so ein bisschen sieht, so die Arbeit, die Roger Deakins, der Chefkameramann, und Sam Mendes da so reingesteckt haben, und das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Also ich glaube, wir können festhalten, dass wir den allerletzten Satz aus Björns Kritik nehmen, nämlich dieses unbedingt im Kino schauen. Vielleicht noch mit dem Zusatz von Christoph, unbedingt im Kino schauen mit großer Leinwand und Dolby Atmos, weil über den Sound haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, aber der ist so unglaublich wichtig, auch gerade für diesen Film. Deswegen guckt ihn euch auf jeden Fall im Kino an. 1917 von Sam Mendes, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und damit beenden wir den Teil über 1917, ein Film, der einige Oscar-Nominierungen bekommen hat, über die wir dann im zweiten Teil dieser Sendung sprechen werden. So, kommen wir von 1917, einem sehr, sehr tollen Film, der tatsächlich auch 10-mal für den Oscar nominiert wurde, tatsächlich zu unserem zweiten Teil dieses Podcasts, wo wir über die Oscar-Nominierung 2020 sprechen werden. Da wir Christoph leider in dieser Mini-Pause an die Filmwoche München verloren haben, springt netterweise Lisa aus dem Videoteam ein. Hallo Lisa.
Hallo.
Und ich sage einfach nochmal Hallo Björn. Wir reden jetzt über die Oscars 2020. Die Nominierten sind bekannt. Wir sind alle sehr gespannt. Erstmal so vorab, wie war es für euch so? Also ist quasi alles eingetreten, womit ihr gerechnet habt? Oder gab es irgendwie vorab irgendwas Aufregendes oder was Überraschendes?
Also ich habe mir dann die Live-Übertragung der Bekanntgabe wieder angeschaut und vorher, wie ich jedes Jahr mache, so ein bisschen getippt, was nominiert wird. Und dieses Jahr lag ich mit meinen Tipps sehr, sehr nah dran. Also es gab eigentlich nur eine Sache, die mich komplett überrascht hat. Das war bei einem Animationsfilm, dass Die Eiskönigin 2 nicht nominiert wurde, weil Disney eigentlich immer nominiert wird mit seinem großen Animationsfilm.
Ja, bei mir war das eigentlich auch so, dass ich jetzt nicht so wirklich überrascht wurde. Also ich habe es dann auch live geguckt, die Bekanntgabe quasi. Und das Einzige, wo ich mich gewundert habe, ist jetzt, dass Ford vs. Ferrari für den besten Film nominiert worden ist. Ich habe den nicht gesehen tatsächlich, aber ich habe nicht so krass viel Überragendes darüber gehört, dass ich mir jetzt gedacht hätte, dass der in dieser Kategorie landen wird. Hm. Aber sonst, ja, die Überraschung war jetzt nicht so groß für mich.
Ja, ich finde es auch. Also dieses Jahr kann ich auch tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, dass ich wirklich so ziemlich alles gesehen habe, was da irgendwie nominiert wurde, bis vielleicht auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Aber ja, ich würde sagen, wir steigen vielleicht erstmal einfach damit ein, warum beschäftigen wir uns eigentlich immer noch mit den Oscars? Also es ist einfach so, es ist zwar irgendwie immer noch der größte Filmpreis, den Hollywood so zu vergeben hat, aber so die Bedeutung ist so ein bisschen raus, oder? Also, dass man sagt so, oh wow, das ist ein Oscar-Film, so deswegen muss ich den jetzt unbedingt gesehen haben, oder wie seht ihr das?
Also per se ist immer eine gute Frage, warum sind gerade die Oscars der Filmpreis Nummer eins? Weil es ist per se ist ja erstmal der amerikanische Filmpreis. Mhm. Und es werden halt auch nur Produktionen ausgezeichnet, bis jetzt auf kleine Ausnahmen, Nebenkategorien, die in den amerikanischen Kinos gelaufen sind. Aber Amerika ist halt nun mal das wichtigste Filmland, also wo die meisten Filme herkommen, beziehungsweise die Filme, die halt auch weltweit geschaut werden und Wirkung haben. Und da ist halt dann der Oscar auch in Amerika dadurch der größte Preis, dass er A, diese große Tradition hat und B, es halt der Preis ist, der wird von Filmschaffenden an Filmschaffende verliehen. Und das ist, glaube ich, für viele halt auch nochmal eine besondere Auszeichnung, dass sie halt von ihresgleichen quasi anerkannt werden als die Besten in ihrem Bereich. Und ich weiß nicht, wie es beim normalen Publikum ist, ob die jetzt sagen, ich renne jetzt in den Film rein, wenn ein Oscar ist, wie das bei den Einzelnen unserer Hörer zum Beispiel ist. Allgemein kann man schon feststellen, dass ein Film mit Oscar-Nominierung nochmal einen Push bekommt. Deswegen läuft zum Beispiel ein Film wie 1917 jetzt bewusst dieses Wochenende an, weil die vorher kalkuliert haben, der wird Oscar-Nominierung bekommen. Das kann man dann halt nochmal bei so einem Film, der keinen bekannten Star in der Hauptrolle hat, da kann man das nochmal sehr gut als Werbung nutzen.
König Tommen von Game of Thrones spielt
Ja, und ich glaube aber für die Leute, die wirklich in Hollywood arbeiten, ist der Oscar immer noch ganz, ganz, ganz wichtig. Daran sieht man einfach, wie die Stars auch jedes Jahr diese Werbetour machen. Also selbst so ein öffentlichkeitsscheuer Mensch wie Joaquin Phoenix tingelt durch jede mögliche Interview, weil er endlich diesen Oscar gewinnen will und es ihm halt wichtig ist. Und das würde er nicht machen, wenn er sagt, es ist halt der Oscar, es ist irgendein Preis, sondern es ist der Oscar, es ist der Preis.
Ja klar, das Prestige ist halt immer noch da. Ne?
Obwohl ich ihn echt ein bisschen eingestaubt finde, den Oscar, ehrlich gesagt. Also ich sehe auf jeden Fall, warum der so wichtig ist und was du jetzt alles gesagt hast, Björn, würde ich auch so unterschreiben, aber irgendwie nervt mich das jetzt auch ein bisschen inzwischen, dass der Oscar immer noch so wichtig ist, obwohl sich da eigentlich total viele Sachen ändern müssten. Also jetzt in der Zusammensetzung, wie die Preise vergeben werden, wer die Preise vergibt, wer die Nominierungen vergibt. So. Also,
obwohl das ja eigentlich was ist, wo ich mir ja denke, Björn hatte das im Vorgespräch erwähnt, liebe Zuhörer, deswegen wisst ihr das noch gar nicht, dass ja die Academy ja wirklich aus Leuten besteht, die eigentlich ja auch aus diesem Business kommen. Ne? Also es sind klar, jeder, der einen Oscar gewinnt, ist automatisch damit drin. Aber Björn, wie geht's noch weiter? Wie kann ich in die Academy kommen?
Ne, also jeder, der einen Oscar gewinnt, wird eingeladen. Ob die das dann annehmen, die Einladung, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und sonst ist es halt, wie ich anfangs schon gesagt habe, so ein bisschen die Filmschaffenden. Also du musst halt von Mitgliedern, es gibt die Oscars in so bestimmte Abteilungen, sind die auch eingeteilt, zum Beispiel die Schauspieler, die größte Gruppe. Und du musst dann von anderen Leuten, die schon drin sind, vorgeschlagen werden, musst aber auch noch weitere Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel halt in den letzten 10 Jahren in mindestens 3 Filmen, die in Amerika im Kino gestartet sind, mitgespielt haben oder so Sachen sind das dann. Das ist für jede Gruppe ein bisschen anders.
Ja, und das finde ich halt eigentlich dann schon wieder interessant, so, ne, dass es halt wirklich jetzt nicht irgendwelche kinofremden Menschen irgendwie sind, die so gar nichts mit Film zu tun haben, weil das war früher immer so mein Verständnis von der Academy. Okay, das sind irgendwelche alten Leute, weil, warum haben sie nicht, keine Ahnung, den Superheldenfilm XY mit aufgenommen?
Aber darum geht's mir eigentlich gar nicht so sehr dabei. Also zum Beispiel ist jetzt seit einigen Jahren und auch wieder in diesem Jahr der Diskussion, dass halt viel zu wenig Filme von Frauen oder People of Color halt nominiert worden sind. Und dann muss man sich halt wirklich angucken, wer in diesem Komitee sitzt. Also klar, das sind alles Filmschaffende. Und du sagtest ja auch schon, sobald man einen Oscar gewinnt, kommt man halt da rein. Aber da muss man halt viel früher anfangen. Also die Leute, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es wurde ja in den letzten paar Jahren bewusst versucht, auch mehr Frauen und mehr People of Color in diese Academy-Mitglieder-Voting, also quasi in die Leute reinzubringen. Es sind trotzdem jetzt, zum Beispiel sind nur 32% der Academy-Mitglieder Frauen.
Ja, und gut, das ist aber ja schon, das ist wahrscheinlich auch einfach, dass gerade auch in den, wenn wir jetzt nicht im Schauspielerbereich sind, sind wahrscheinlich auch viel weniger Frauen in diesem Beruf des Regisseurs.
Aber da kann man sich wieder fragen, warum das so ist. Also das geht ja auch nochmal ganz weit nach hinten. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, so Patty Jenkins, bevor die jetzt Wonder Woman gemacht hat, hat die ja schon mal so einen Oscar-prämierten Film gemacht, Monster. Und danach hat die quasi, glaube ich, dann wirklich keinen großen Film mehr gemacht. Und es gibt auch Statistiken, die zum Beispiel sagen, dass Frauen, wenn das jetzt sagen, dass es schwieriger für Frauen ist, erstmal in so einen großen Film zu kommen. Und wenn die dann einen Film gemacht haben, dass es dann länger dauert als bei Männern, bis sie wieder so ein Angebot bekommen. Und ich glaube, man muss mindestens 2 Filme gemacht haben, um quasi ohne Oscar-Gewinn in diese Academy
zu kommen. Es ist bei jeder Gruppe ein bisschen anders. Also es gibt ja, nicht die eine feste Regel, man muss gucken,
weil da musst du das ja auch erstmal schaffen. Und das ist ja dann nicht nur bei Frauen und Männern so, sondern auch halt bei verschiedenen anderen Gruppen. Und deswegen ist die Zusammensetzung der Mitglieder, also das ist so mein Problem, was ich damit habe. Das ist klar, es sind Filmleute aus der Branche, aber deswegen ist der Preis für mich halt immer weniger relevant oder aussagekräftig irgendwie.
Also wir haben jetzt so ein bisschen die große Diversity-Diskussion schon. Ich dachte, wir machen die wahrscheinlich am Ende.
Ja, und deswegen an die Hörer, die da
vielleicht denken, wir reden auch noch über die Filme. Ja. Aber ich finde es auch ein ungemein wichtiges Thema. Die Zahlen, die du gesagt hast, stimmt. Das sind 68% Männer, 32% Frauen. 84% der Leute sind weiß, 16% alle anderen Hautfarben aktuell. Das Problem ist halt auch, Academy-Mitglied wird man auf Lebenszeit. Und deswegen, was Sebastian, was du gemeint hast, dieser alte Vorwurf, der immer war, das sind irgendwelche alten Säcke, der stimmt natürlich auch teilweise, weil da sind halt auch Leute drin, die haben halt in den 60ern oder so in Sparten, die haben halt Kostüm an dem Film mitgemacht, sind damals halt, haben einen Oscar vielleicht gewonnen oder sind anderweitig eingeladen worden und sind halt jetzt immer noch drin, auch wenn sie vielleicht seit 30 Jahren gar nicht mehr Filmschaffende sind.
Ich habe auf irgendeiner Seite gelesen, wie bei der Mafia, also wenn du einmal drin bist, kommst du wieder raus.
Du bist drin, außer du baust halt richtig scheiße, so Harvey Weinstein-mäßig, dann fliegst du raus oder du gehst halt raus, weil du halt
keinen Bock hast, deine
Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlst.
Vielleicht würde es da dann Sinn machen, in irgendeiner Form tatsächlich so eine Art Publikumskategorie oder irgendwie so, dass das oder keine Ahnung, auf der Academy Awards Seite, dass jeder Mensch irgendwie voten kann, wer unbedingt irgendwie.
Dann werden es aber nicht mehr die Oscars.
Ist also, wie bei den VMAs oder
Es wird immer, also das ist auch so der Punkt, den ich noch anbringen würde zu dem davor. Wenn man sagt, die Oscars haben nicht mehr Bedeutung, aber welcher andere Preis hat es dann? Also es ist halt, es gibt keinen Preis, der das macht. Es gibt Preise mit Publikum. Es ist nun mal, die Oscars sind ein Preis für Kino in Amerika und von Filmschaffenden und mit allen ich halte nichts von Sachen, die das aufweichen. Ich halte nichts davon, Oscars plötzlich für TV-Produktionen zu vergeben. Da gibt es andere Preise dafür.
Ja, das
ich halte nichts davon, plötzlich zu sagen, das Publikum soll abstimmen. Dann ist es halt nicht mehr der Oscar. Dann kann man irgendein Publikums. Es gibt genug Publikumspreise. Es gibt den MTV Movie Award, bei dem ganz viele Sachen
vom Publikum bestimmt werden. Irgendwie so der Oscar.
Ja. Der Oscar hat halt, es ist ein Preis von Filmschaffende für Filmschaffende, aber um diese Diversitätsthematik nochmal kurz aufzugreifen, sie müssen halt was dahingehend machen und es wird, jedes Jahr wird gesagt, wir haben kein Problem, berücksichtigen nur, wir gehen nur nach Leistung und egal, ob ein Schauspieler weiß, schwarz oder andersfarbig ist, ob jemand Mann, Frau ist, aber es stimmt halt einfach nicht, weil das zeigen den Gesamtüberblick der Nominierungen. Und man kann natürlich immer jede einzelne Kategorie nehmen und sagen, wen hätte man denn da rausnehmen sollen, um eine Frau reinzunehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Beste Regie in diesem Jahr geht und sagt, Greta Gerwig hätte nominiert werden müssen und ein anderer sagt dagegen, wen hätte man rausnehmen sollen, dann sage ich, ja, natürlich sind da 4 sensationelle Regisseure nominiert, die tolle Arbeit geleistet haben und Todd Phillips.
Ganz ehrlich, also da hätte ich sogar eine Antwort, wen man hätte rausnehmen können. Aber da kommen wir später dann noch.
Aber das bringt nichts, über das in einzelnen Kategorien festzumachen, weil da kann man immer sagen, ja, natürlich waren es auch 5 tolle Arbeiten und so weiter. Aber wenn man über die gesamte Nominierung schaut, jedes Jahr, dann sieht man einfach, es wird immer, also es fallen überall dann zufällig halt die Frauen als sechste runter. Dieses Jahr bei Drehbuch sieht man es natürlich auch ganz stark, dass Booksmart das eindeutig als sechster runtergefallen ist. Und dann muss man schon fragen, warum fällt jedes Mal die Frau, der Schwarze, runter? Die ganzen südkoreanischen Schauspieler von Parasite sind auch irgendwie alle runtergefallen. Und dann, wenn man es halt sieht, jedes Jahr über alle, dann muss man denken, kann man nicht sagen, es ging überall immer nur nach Leistung. Weil wenn es dann immer nur nach Leistung geht, dann heißt es hier einfach, der weiße Mann war halt immer besser. Das ist halt einfach nicht so. Das stimmt halt nicht.
So, ja, genau.
Das heißt, wir brauchen einen vollkommen neuen Filmpreis.
Wir machen den Leinwandliebepreis.
Den Leinwandliebepreis und da sind alle herzlich willkommen.
Genau. Nein, ich glaube, die Oscars werden sich dahingehend ändern, aber es ist ein schwieriger Prozess und man muss es halt so lange kritisieren. Jetzt haben sie vergangenes Jahr zum ersten Mal in der Geschichte gleich viele Frauen wie Männer eingeladen, aber wenn du halt natürlich in 100 Jahren immer halt 90% Männer eingeladen hast und jetzt anfängst gleich einzuladen, dann wird es halt ein paar Jahre dauern, bis du irgendwann mal bei 50-50 vielleicht ankommst ungefähr. Wirklich. Und bei den Hautfarben ist es ja noch weiter weg. Deswegen ist es halt ein sehr, sehr schleichender Prozess, aber ich finde es trotzdem gut, dass jedes Mal, auch wenn es manche Leute nicht mehr hören können und wenn es jetzt auch hier sehr, sehr viel Zeit schon eingenommen hat, wenn man immer noch mal drauf hinweist, weil es vielleicht in ein paar Köpfe einfach reingeht, weil es A, das befeuert, dass die Oscars internationaler denken, dass sie auch junge Filmemacherinnen aus Afrika, sage ich jetzt einfach mal spontan, einladen und nicht nur vor ihrer Haustür schauen. Und
Na gut, aber sind wir da dann nicht wieder bei diesem, genau das, was du vorhin gesagt hast, es ist ein amerikanischer Filmpreis.
Ja,
aber
es ist ein Filmpreis für Filme, die in Amerika ins Kino kommen und Filme gut, aus.
Aber dann ist halt auch die Frage, wie viele afrikanische Filme laufen.
Ja, natürlich, aber es gab im vergangenen Jahr einen Oscar-nominierten afrikanischen Film. Also da geht es ja drum, zum Beispiel jetzt, dass die Südkoreaner, die jetzt in Parasite mitmachen, dass die jetzt dann in die Oscar Academy reinkommen und so weiter. Darum geht es ja. Es geht ja nicht drum, irgendjemanden, der jetzt irgendeinen Independent-Filmer, der irgendwo kleine Filme in seinem Heimatort dreht, einzuladen, sondern es geht um die Leute, die halt aber große Filme machen. Und es laufen auch mittlerweile halt große internationale Filme in den Amerikanern.
Ja gut, das ist ja einfach auch so, dass sich das jetzt halt erweitert hat, ne? Dass die Leute halt auch mehr in solche Filme dann tatsächlich gehen. So Sachen wie Parasite sind wahrscheinlich auch so dieser erste Schritt in diese Richtung, dass auch das amerikanische Kinopublikum jetzt auch ein bisschen sich mehr dafür öffnet. Weißt du, Bong Joon-ho hat doch irgendwie gesagt, ne, weil dass man
kleine Dings mal Untertitel lesen einfach.
Genau, dass man Untertitel mal lesen kann.
Weniger Zentimeter große Hürde.
Genau, das, dann hat man ganz viele tolle neue Filme. Und das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Punkt. Bevor wir uns jetzt zu sehr darin verrennen, würde ich sagen, gehen wir vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen auf die einzelnen Kategorien ein. Lieber Zuhörer, wir haben uns jetzt dafür entschieden, nur die großen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hauptkategorien zu nehmen, sprich von den Darstellern über Regie bis zum besten Film. Weil wenn wir jetzt noch über beste Kamera, das wird sowieso Roger Deakins, werden wahrscheinlich... Und wenn wir über jede einzelne Rubrik sprechen, wird es wahrscheinlich hier den Rahmen vollkommen sprengen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal wie bei den Oscar-Nominierungen und bei den Oscar-Verleihungen üblich an mit den besten Nebendarsteller. Auf meiner Liste haben wir hier einmal Brad Pitt für Once Upon a Time, Joe Pesci für The Irishman, Al Pacino für The Irishman, Tom Hanks für A Beautiful Day in the Neighborhood und Anthony Hopkins für die zwei Päpste. Was ist denn da so eure Meinung? Wer macht's da?
Also erstmal, es war so ziemlich das Feld, das zu erwarten war. Es sind alles Oscar-Veteranen. Alle haben schon einen Oscar zu Hause stehen. Brad Pitt hat aber noch keinen als Schauspieler, sondern er hat ihn bisher nur als Produzent für 12 Years a Slave. Und das wird sich dieses Jahr ändern. Er wird die Kategorie gewinnen, ist mein Tipp. Die anderen müssen ein bisschen weiter auf den nächsten Oscar warten. Ist auch so ein bisschen amüsant. Alle waren seit Ewigkeiten, also es sind ja alles große Namen, Pacino, Pesci, Hopkins, Hanks. Da könnte man denken, die waren in den letzten 10 Jahren bestimmt schon 3-mal nominiert. Tom Hanks war mit Castaway 2001, also vor 19 Jahren, das letzte Mal nominiert, dazwischen nicht. Und ist damit der Schauspieler von denen Ausnahme Brad Pitt, mit der kürzesten Phase. Die anderen, Pesci war vor 29 Jahren das letzte Mal nominiert, Pacino vor 27 Jahren. So,
Na gut, aber Pacino hat ja seitdem gefühlt
auch nicht das mehr... Genau, ist ein bisschen. Und Pesci hat so nichts gemacht. Ich könnte mir, es wird Brad Pitt. Und es ist ein tolles Darstellerfeld. Es sind halt wirklich absolut 5 ganz große der letzten 20 Jahre, 30 Jahre, 40 teilweise.
Was sagst du, Lisa?
Ja, also ich kann es, glaube ich, final gar nicht so gut beurteilen, weil ich gar nicht alles gesehen habe aus der Kategorie. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Brad Pitt wird. Hat er nicht bei den Golden Globes sogar auch gewonnen? Also deswegen kann ich es mir schon gut vorstellen, dass er das jetzt gewinnt. Und er war ja in der Rolle auch echt gut. Und natürlich alle, die da nominiert sind. Aber Ich würde da auch auf Brad Pitt gehen tatsächlich.
Ja. Also die Globes sind da gar nicht so der Maßstab, weil das halt wirklich ein komplett anderes...
da sind ja auch Leute nominiert gewesen, die jetzt gar nicht nominiert waren.
Ja, Oscars. Globes sind halt, das sind 80 Journalisten, die halt also 80 ausländische Journalisten, die in den USA arbeiten, die bestimmen. Das ist halt eine komplett andere Wählergruppe. Ja, aber man sieht halt auch immer so bei den einzelnen Preisen, der Preis der Schauspielergewerkschaft, der wird noch verliehen, im kommenden Wochenende, glaube ich. Da wird man dann nochmal so einen Fingerzeig sehen, weil das ist halt schon mal, die Schauspieler stellen halt die größte Gruppe innerhalb der Oscar Academy. Aber ich gehe fest davon aus, nachdem wie momentan das Rennen ist, dass das Brad Pitt machen wird. Also allgemein sich die Schauspielerkategorien dieses Jahr relativ klar. Brad Pitt hat sogar noch ein bisschen das größte Fragezeichen, aber ich glaube, dass er es trotzdem wird.
Ich wollte gerade sagen, ja, also ich muss aber auch sagen, ich fand seine Performance super in Once Upon a Time in Hollywood wirklich, wirklich gut. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie schön, dass er mit diesem erneuten Auftritt da jetzt wirklich mal gute Chancen sich einrechnen kann. So bei den anderen, und da komme ich jetzt wieder so ein bisschen auf meinen Punkt, dass ich halt The Irishman, ich persönlich finde ihn halt wirklich ein bisschen überbewertet und da reden wir gerne nochmal in der Kategorie beste Regie drüber. Aber so Pacino fand ich noch am besten, muss ich tatsächlich sagen, so von den Darstellern in diesem Film. Aber ja, ganz ehrlich, also da...
Es ist halt immer die Frage, ist natürlich, was man halt persönlich am besten findet. Ja, aber also ich gehe jetzt hier ganz einfach von dem, was ich glaube, was dafür spricht und für die Wähler. Und gegen die beiden Irishman-Stars spricht schon einmal, dass die Fans des Films sich splitten werden, weil man muss auch verstehen, wie der Oscar-Wahlprozess ist, bis auf bester Film, da ist eine besondere Wahlregel, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu. Hier ist es halt relativ easy, straightforward. Die haben 5 Namen auf dem Stimmzettel stehen und machen ein Kreuz. Ja. Und der die meisten Kreuze hat, gewinnt. Und die Fans von The Irishman werden halt teilweise für Pacino stimmen, teilweise für Pesci. Das ist immer ein Nachteil, wenn halt da zwei Darsteller nominiert sind. Und so mildern sich die Chancen alleine schon. bei Pesci kommt dann noch ein bisschen dazu, dass er halt so wirklich der Einzige zu sein scheint von allen Nominierten, dem die Oscars so ein bisschen am Arsch vorbeigehen, sage ich mal. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er nicht mal kommt zur Verleihung. Ja. Bei den Globes war er auch nicht da. Und der deswegen auch gar nichts an Werbetour macht. Also normalerweise, wenn du jetzt Oscar nominiert bist, die nächsten 4 Wochen bis zu den Wahlen, geben die täglich Interviews, sind bei Gala-Dinnern, bei irgendwelchen Filmscreenings nochmal und so weiter. Volles Programm. Pesci wird da wahrscheinlich nahezu nichts machen. Also man hat jetzt in den Tagen nach Nominierung noch nichts von ihm gehört. Ich glaube, der einzige von den allen nominierten Schauspielern, der nicht schon mindestens 10 Interviews gegeben hat.
Finde ich irgendwie lustig, dass er einfach so chillt so und ihm das voll egal ist.
Er ist halt auch komplett raus eigentlich aus diesem Filmgeschäft. Schon seit 20 Jahren.
War ja wirklich jetzt eigentlich nur für Martin Scorsese, dass er gesagt hat, okay.
Ja, gut, für dich mache ich es nochmal.
Ja. Aber das wird ihm natürlich auch ein bisschen schaden, weil halt am Ende ist es ja, musst du dich einfach reinversetzen, es sind 5 großartige Leistungen und da sitzt du als Oscar-Wähler da und überlegst, wo mache ich jetzt dein Kreuz und alle sagen immer, das mit diesem ganzen Campaign, das ist doch mies, das soll einfach der Beste ausgezeichnet werden, aber du sitzt da halt vor 5 nahezu gleich großen Leistungen und vielleicht ist dann halt am Ende die Bewegung, wo ich mache ein Kreuz, ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen persönliche Sympathie mit dem anderen, was du am Abend vorher noch einen lustigen Abend verbracht und was getrunken. Und den Joe Pesci hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Ja. Und noch nicht mal, weil der halt nicht da lebt in Hollywood und nirgendwo unterwegs ist seit 20 Jahren. Viele von den jüngeren Wählern werden ihn vielleicht gar nicht mehr kennen. Also, ja.
Tja, was nehmen wir da raus? So ein bisschen B2B ist immer wichtig, ne? Gut, gehen wir mal von den Männern zu den Frauen. Beste Nebendarstellerin, Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, Margot Robbie für Bombshell, Florence Pugh für Little Women und Kathy Bates für Richard Jewell. Laura Dern ist ja irgendwie unter den Experten irgendwie jetzt so die am heißesten tatsächlich auch, da.
Ich bin auch dafür, dass sie
gewinnt. Auch bei mir ganz vorne. Also ich sehe sie persönlich vorne und ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnt. Ist für mich von den Darstellern Oscar der zweitsicherste. Also es gibt einen Oscar, da kommen wir gleich noch dazu, der ist nahezu 100% sicher. Mhm. Der von Laura Dern ist ziemlich sicher. Sie hat auch, das spricht dann wieder für sie, sie hat zwei großartige Leistungen in diesem Jahr, die eigentlich für diese Kategorie war. Sie hätte auch für Little Women nominiert werden können. Das spielt dann auch nochmal eine Rolle, dass dann vielleicht Leute, die sie da großartig fanden, dann einfach für sie abstimmen, auch für einen anderen Film. Sie ist in Marriage Story einfach herausragend. Sie hat in den letzten Jahren mehrere herausragende Schauspielleistungen gehabt. Es wäre dann ihr erster Oscar. Ich bin relativ sicher, dass sie ihn gewinnt.
Ich würde sie auch persönlich gönnen. Ich bin ein sehr großer Laura Dern-Fan und in dem Film war sie halt wirklich super. Am Ende hatte sie ja nochmal diesen Monolog irgendwie, den ich auch total klasse fand. Also also es war einfach eine super Leistung von ihr.
Ist auch so, also man muss auch ein bisschen zu verstehen, Oscar sind halt auch, da geht es auch ein bisschen um den Show-Effekt, was dir halt so in Erinnerung bleibt. Also es sind, und dieses Jahr ist es insgesamt besonders deutlich, dass sehr die lauten Filme nominiert worden, die halt wirklich so Momente haben, die einfach in Erinnerung bleiben, während so ein bisschen die Filme, die halt mehr ein bisschen leiser sind, ein bisschen unten durchgerutscht sind. Und bei den Darstellern ist es dann halt auch einfach gut, du sitzt dann da vor deinem Voting-Zettel, wenn man sich wieder in Oscar-Wähler reinversetzt und überlegst nochmal und dann hast du halt bei Laura Dern einfach so eine starke Monologszene, die dir halt sofort in Erinnerung bleibt. Das ist auch, wenn irgendein Darsteller eine besondere Weinszene hat. Man hat immer so gemacht, wenn du als Schauspieler singst in deinem Film, dann hast du auch immer erhöhst du die Chancen, weil so eine 3-Minute Gesangsszene, hat auch für Adam Driver gesprochen. Es gibt leider noch einen anderen, der ihn ausstechen wird. Aber dann hast du, das ist einfach so ein Moment, den kannst du auch in so ein Reel packen, wo du dann, also das ist ja, die haben teilweise, die haben hoffentlich die Filme alle gesehen, aber teilweise natürlich irgendwie vor Wochen und so. Und dann schauen sich halt vielleicht nochmal Zusammenschnitte an oder kriegen halt so Zusammenschnitte auch zugesandt. Und dann hast du halt, wenn du einfach so eine 3-Minuten-Szene hast, die du einfach reinpacken kannst.
Wenn du dann so einen Monolog hast,
weil diese... Obwohl dann, ich habe jetzt am Wochenende, habe ich ja Jojo Rabbit gesehen, das wäre für mich persönlich tatsächlich Scarlett Johansson in ihrer Rolle von Jojo Rabbit als Mutter des kleinen Jojo, ist auch wirklich, wirklich großartig. Da muss ich tatsächlich sagen, also wie gesagt, jetzt halt rein persönlich, da muss ich sagen, hat mir Scarlett Johansson besser gefallen als Laura Dern in Marriage Story. Also da ist sie mir persönlich mehr im Gedächtnis geblieben, einfach durch ihre Performance in Jojo Rabbit als jetzt Laura Dern, weil wenn ich an Marriage Story denke, ist das die dritte Person, an die ich denke, ist halt Laura Dern.
Ich bin da vielleicht auch ein bisschen Laura Dern beeinflusst.
Ja, also, es ist natürlich Scarlett Johansson, sie ist ja doppelt nominiert auch. Ja. Sie ist ja noch, wir kommen ja gleich zur Hauptdarstellerin, da ist sie auch nominiert. Sie ist definitiv nicht chancenlos. Ja. Sie wird sicher einige Kreuze auf den Stimmzetteln bekommen. Ich sehe trotzdem, vom Ganzen ist Laura Dern hier vorne bei den Oscar-Wählern. Das ist jetzt nicht mein persönliches Ding, wobei ich in dem Fall gesagt habe, es stimmt überein, sondern wirklich ganz nüchtern, wenn man so analysiert, wie die Oscar-Wähler ticken, wie sie bisher in den einzelnen Sparten auch sonst abgestimmt wird. Wie gesagt, am Wochenende kann sich nochmal viel ändern, dann sind die Preise der Schauspielergewerkschaft, ich glaube es ist zumindest
bis
am Wochenende.
Wir reden jetzt ja immer von diesen Oscar, bis wann müssen die dann quasi abgestimmt haben, wen sie denn tatsächlich wählen?
Die Votings, die dieses Jahr, das ist die kürzeste Oscar-Saison aller Zeiten, was auch ein bisschen niedergeschlagen hat. Es sind zum ersten Mal in der Geschichte deswegen 4 Filme mit über 10 Nominierungen. Es hat sich ein bisschen auf sehr wenige Filme dieses Jahr konzentriert, weil ich glaube, die haben einfach nicht so viele geschaut, wie sie sonst schauen konnten. Ja. Und die Wahlen sind dieses Jahr offen ab dem 30.01. und bis zum 4.02. Also das sind die Tage, in denen dann die Oscar Wähler abstimmen können. Und genau, bis jetzt haben sie alle die Chance, die Sachen mal noch nachzuholen, die sie vielleicht noch nicht geschaut haben, weil es ist ja auch so ein Unterschied. Die Nominierten machen immer nur die Leute in den einzelnen Kategorien, was gerade bei den technischen Sachen immer besonders wichtig ist, weil da sind dann halt wirklich, wenn es um die beste Kamera geht, dann entscheiden nur die Kameraleute, wer da nominiert wird. Klar. Also die, sagen wir mal, die größte Ahnung haben. Aber wenn es jetzt um die finale Abstimmung geht, dann stimmen alle 8500 Leute ab. Und deswegen gibt es jetzt sicher viele, die jetzt erstmal die Zeit bis 30. Januar noch nutzen werden und gucken, was ist da überall nominiert, was muss ich jetzt noch nachholen.
Aber meint ihr, dass dann quasi von den Nebendarstellerinnen bei den anderen drei, dass da eigentlich quasi keine Chance besteht, dass da irgendwer gewinnt? So Florence Pugh oder so?
Aber ich weiß nicht, ich glaube Florence Pugh, ich meine, das ist ihre erste Nominierung, die ist ja jetzt auch so eine Darstellerin, die ist ja so quasi gerade erst im Kommen so, ne? Ich meine, mit Midsommar hat es angefangen. Und also ich habe Little Women ja jetzt auch schon gesehen. Ich finde sie auch wirklich sehr, sehr stark. Und da sind wir wieder auch bei dem, was Björn gesagt hat. Das sind halt fünf Darstellerinnen, die waren auch einfach wirklich gut.
Ja,
also das
ist
ja halt
niemand
wirklich,
nominiert worden, weil er irgendwie nicht schlecht
genau,
war.
Also das ist jetzt so auch nicht, dass man irgendwie sagt, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt nur Politik, weswegen sie irgendwer da drin ist oder so. Ne? Und finde ich halt schwierig, das dann irgendwie so zu sagen. Deswegen verlasse ich mich da dann auch mehr darauf, irgendwie, was dann die Experten sagen.
Ja, also chancenlos ist per se niemand. Sie hat momentan so ein bisschen einen kleinen Hype, auch durch Midsommar noch. Ich glaube, dass es nicht insgesamt einfach reichen wird bei der kompletten Oscar-Wählerschaft. Und sie ist halt noch eine junge Schauspielerin, die sicher noch einige, da werden noch einige Oscar-Nominierungen dazukommen in ihrer Karriere.
Und dann wieder das Ding, dass alle Laura Dern halt auch eher kennen, als jetzt so eine Florence Pugh, die jetzt irgendwie so gerade aus dem Boden geschossen ist.
Und man, wie gesagt, alle sagen immer, das darf doch keine Rolle spielen, es muss nur die Leistung eine Rolle spielen, aber du entscheidest halt hier zwischen fünf Top-Leistungen. Und wenn du dann da sitzt und an deinem Voting-Zettel ist und dann denkst du halt jetzt, hier Laura Dern, die hätte doch jetzt endlich mal einen Oscar verdient gehabt, die war schon mal nominiert.
Und
hat
wer
jetzt
ist diese Florence
Pugh? Und Florence Pugh, die wird halt noch genug Chancen bekommen und dann macht der ein oder andere Oscar-Wähler und es reicht halt, wenn es ein paar sind vielleicht, das kreuzt dann doch lieber bei Laura Dern, der halt sagt, für mich sind die Leistungen beide gleich gut. Deswegen muss, aber aus irgendeinem Grund muss ich entscheiden.
Machen.
Also mache ich lieber die, für die der Oscar jetzt überfällig ist und nicht die, die sicher noch die eine oder andere Chance bekommen wird, das in Zukunft zu haben.
Gut, dann gehen wir von den Nebendarstellern mal weiter und machen mit den Darstellern. Bester Darsteller, das wahrscheinlich alles ohne Frage hier. Ganz oben natürlich Joaquin Phoenix für seine Rolle in Joker. Dann haben wir Adam Driver für Marriage Story. Antonio Banderas für Pain and Glory, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood und Jonathan Pryce für Die zwei Päpste. Das ist, glaube ich, das ist die sichere Kategorie, ne Björn?
Also ich bin kein Freund von Superlativen, aber gleich 2a, es ist insgesamt das spannendste Oscar-Rennen aller Zeiten. Und das ist aber eine der unspannendsten Kategorien aller Zeiten. Joaquin Phoenix wird diesen Oscar gewinnen, außer es passiert in dieser Zeit bis zum 30.01. bis die Boden. Irgendwas, also der muss... Da müssten sie schon Leichen vielleicht, quasi in seinem Keller finden, so in die Richtung.
Vielleicht, und diese Leichen wird Adam Driver finden, damit er für Marriage Story seinen Oscar
Er wäre, es ist aber allgemein, es wird sich auch, das hilft Phoenix auch, es wird sich ein bisschen aufteilen zwischen anderen, weil DiCaprio ist auch super, super stark in Once Upon a Time in Hollywood und wird auch einige Stimmen auf sich versammeln. Driver wird einige Stimmen. Banderas hat einige Fans, das hat ihn jetzt zu seiner ersten Nominierung gebracht, was jetzt auch gerade für einen spanischsprachigen Film wie Leid und Herrlichkeit nicht ganz selbstverständlich ist, aber Phoenix macht das. Also wenn die Nominierungen was gezeigt haben, ist, dass diese Academy oder viele Mitglieder dieser Academy Joker lieben. 11 Nominierungen mit Abstand. Also 11 Nominierungen ist das, was, also das ist das Höchste, was erwartet war. Ich hatte persönlich mit vielen gerechnet. Ich hatte so mit 9 gerechnet, 9 bis 10, dass dann 11 geworden sind. Und es zeigt auch vor allem, dass es durch die Bank weg geliebt wird, weil auch die Tonleute haben ihn nominiert und so weiter. Und auch die werden da entscheiden. Phoenix ist in diesem Film halt einfach unglaublich präsent. Und selbst die Kritiker des Films, zu denen ich mich ja ganz vorne auch erzähle, sagen, Phoenix ist gut. Ich finde ihn nicht rundum super, aber er ist gut.
Also für mich persönlich wäre tatsächlich, ich würde auch Adam Driver tatsächlich an erste Stelle packen, wenn ich jetzt wieder rein vom Persönlichen gehe. Aber Phoenix hat jetzt halt auch einfach schon so viel für diese Darstellung gewonnen. Und
der hat halt einfach diesen Hype jetzt.
Also das wäre wahrscheinlich die größte Überraschung dieses Jahr, wenn kein Joaquin Phoenix vorne steht und diesen Oscar
annimmt. Es wird nicht passieren. Ja. Und wir haben das auch, ich habe es vorhin ja schon mal gemeint, die Leute, nochmal Oscar-Kampagne, er will diesen Oscar auch. Ja, und Joaquin Phoenix ist per se eigentlich ein Schauspieler, der mit diesem ganzen Hollywood-Business auch so vordergründig nichts am Hut hat.
Ja, und der sich der auch nicht so gerne in diese Talkshows geht.
Keine Interviews, kein nichts mehr. Aber er macht das hier für Joker und die Ochsentour. Also ich glaube, er war hat mehr Auftritte gehabt als alle vier anderen Nominierten.
Adam Driver ist ja generell auch nie bei solchen Sachen.
Ja, genau. Auch er musste jetzt ein bisschen machen. Ja. Er ist nicht ganz so, aber Phoenix ist stark. Der hat jetzt eine Home-Story gemacht für einen amerikanischen Fernsehsender mit seiner ganzen Familie.
Oh Gott.
Also wo wirklich Geschwister, Eltern, es gehört halt ein bisschen dazu. Machen manche auch gerne. Er will diesen Oscar. Er hat jetzt 3 vergebliche Anläufe gehabt. Jetzt der 4., den wird er bekommen. Und er weiß es halt auch mit seinem Publicity-Berater. Er spielt jetzt nochmal die Karte mit seinem toten Bruder, dass er halt wirklich sich da jetzt auch nochmal geöffnet hat. Ein Thema, über das er nicht so gerne in der Vergangenheit gesprochen hat. Mhm. Und es gibt Schauspieler und man versteht es auch. Da sind wir gleich bei der Anfangsdiskussion nochmal kurz zurück, warum der Oscar so wichtig ist. Leonardo DiCaprio hat den auch gejagt. Der wollte den wirklich und war...
Am Ende wollte, glaube ich, auch jeder, dass er ihn kommt.
Ich sage mal, Leonardo DiCaprio, ich habe damals den Scherz gemacht, wenn sie ihm sagen, bring deine Freundin um, du kriegst den Oscar, dann macht er es auch. Phoenix ist da, glaube ich, nah dran, das zu tun. Und er will den und der kriegt ihn.
Der größte Wermutstropfen in dieser Kategorie für die Filmstadtredaktion tatsächlich die Tatsache, dass Adam Sandler keine Nominierung bekommen hat. Weil Adam Sandler, ich meine, sein neuer Film, Der schwarze Diamant, hat 5 Sterne bei uns bekommen. Mhm. Und er war ja kurzzeitig auch so ein bisschen, wurde ja auch ein bisschen hochgehandelt dafür, dass er tatsächlich irgendwie was bekommen könnte. Hat ja aber auch gesagt, dass wenn er ihn nicht kriegt, dann wird er bewusst den schlechtesten Film aller Zeiten machen. Ich bin mal gespannt, ob er sein Versprechen
hat. Ja, also Sandler nimmt das Ganze auch. Also er hat auch für seine Verhältnisse übermäßig viel Campaigning gemacht, wobei ich glaube, es ging bei ihm wirklich mehr um den Film, weil Adam Sandler macht ja eigentlich sonst gar nichts. Er macht einen Talkshow-Auftritt oder maximal 2, wenn er einen eigenen Film ausbringt. Und er hat jetzt hier auch so ein bisschen sich von einem Reporter ein paar Wochen begleiten lassen. Aber er hat gesagt, er macht das hauptsächlich für einen Film und ich glaube ihm. Ich glaube, das war ein bisschen ein Scherz mit dieser Sache und er nahm damit dieses ganze Oscar-Dings so ein bisschen auf die Schippe. Er hat ja jetzt auch dann getwittert, immerhin kann ich jetzt den Anzug nicht mehr anziehen, sondern kann wieder in Jogging-Klamotten rumlaufen, so in die Richtung. Ich hatte Sandler selbst am Ende auch nicht mehr auf der Liste, weil ich denke auch, und das ist nochmal, um dieses kürzeste Oscar-Rennen aller Zeiten zurückzukommen, ich glaube, der Film insgesamt hat darunter gelitten. Ich hatte so ein bisschen eine Diskussion mit jemandem, ob es hauptsächlich daran lag, dass Uncut Gems oder Schwarze Diamant, wie er in Deutschland heißen wird, wenn er auf Netflix demnächst rauskommt, einfach ein bisschen ein zu unbequemer Film ist, immer noch für viele Academy-Mitglieder, ein komplexer Film, das ist wirklich so ein High-Speed Energy-Ding über einen super nervösen Diamantenhändler, der da halt dem alle Fälle davon schwimmen. Und ich glaube aber, dass es hier wirklich war, es war ein sehr kurzer Zeitraum. Die mussten dieses Jahr super früh schon ihre Stimmzettel abgeben. Und ich glaube, viele haben diesen Film einfach nicht gesehen.
Ja.
Und
ja,
das deswegen, weil halt auch viele andere Filme sehr gehypt wurden und deswegen hat der ganze Film hat ja keine einzige Stimme bekommen und ich glaube, das wird wenn man in 5 oder 10 Jahren über diese Oscar redet, werden sich viele Leute wundern, warum war der nicht bei Bester und dann wird noch mehr als über Sandler, wird mal bester Film, beste Regie, bester Schnitt, warum war der Film da nicht dabei?
Gut, aber das hat man ja irgendwie gefühlt.
Ja.
Also, ne? Und, aber das ist ja auch so ein bisschen, weil es ja tatsächlich auch so ein Netflix-Film ist, ist ja dieses Jahr auch, Netflix ist ja wirklich gut im Rennen, auch den Oscars.
Es ist kein Netflix-Film für die Oscar-Wähler, weil in Amerika wurde der von A24, das ist so ein bisschen der Indie-Darling-Verleih, auch alle in die Kinos gebracht. Aber das ist nur im Rest der Welt.
Irishman und Story sind ja schon
Netflix trotzdem. Hat über 20 Nominierungen insgesamt.
Spaß.
Es gab letztes Jahr noch die Diskussion, hat Roma nicht gewonnen wegen der ganzen Netflix-Aufregung. Ja. Ich glaube, und wir haben es, glaube ich, in unserer Marriage-Story noch geschrieben, dass der Netflix dem schaden könnte, dass der nicht gewinnt so viel, wie man denkt. Mittlerweile hat es einen anderen Grund, dass Marriage-Story nicht ganz groß abräumen wird. Ich glaube, die Netflix-Debatte wird mit diesem Jahr vorbei sein.
Ja, Netflix ist einfach zu wichtig geworden. Netflix hat jetzt auch im Vergleich zu den Jahren davor wirklich dieses Jahr echt einige gute Filme rausgehauen. Davor war es ja noch so, da hattest du immer so dieses, noch mehr dieses Stigma so, ah ja, das ist ja nur ein Netflix-Film irgendwie, aber dadurch diese großen Filme jetzt dieses Jahr, dass die halt so quasi so gut waren irgendwie, also da hat es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen geholfen, dass Netflix jetzt nicht mehr so rausfällt aus dieser Oscar.
Naja, und ja, weil sie halt dadurch, dass sie viele große Namen haben, viele große Regisseure halt haben, haben sie halt auch einfach, ist leichter zu sagen, okay, der kriegt nochmal einen Limited Release, weil die Filme müssen ja auch alle tatsächlich im Kino gelaufen sein. Und dann ist es natürlich mit dem Martin Scorsese-Film und irgendwie der Oscar-Performance von Adam Driver und Scarlett Johansson irgendwie auch nochmal einfacher, die Filme ins Kino zu bringen.
Ja, und das ist so ein bisschen der Hauptgrund, weil die Kritik an Netflix war hauptsächlich, und Steven Spielberg hat die ein bisschen so angeführt und der ist auch ein bisschen falsch verstanden worden, dass es ihm darum geht, die Oscars sind ein Kinopreis. Ja. Und Netflix hatte sich in den vergangenen Jahren so angeführt, das sind halt Streaming-Filme und damit wir diese blöde Oscar-Nominierung bekommen können, dann schmeißen wir die halt mal ins Kino. Und gerade mit der Irishman haben sie, glaube ich, nicht unbedingt auf eigenen Veranlassung, sondern auf Druck von Martin Scorsese halt, den Film jetzt auch richtig ins Kino gebracht. Mhm. Also es haben immer noch viele Kinos sich geweigert, die zu spielen, aber gerade in den USA lief der hoch und runter. Und was auch der Unterschied war, vorher war das halt wirklich, wir zeigen den jetzt eine Woche, das sind die Qualifikationsregeln in Los Angeles.
Oh, irgendwie ein bisschen mies, so,
wir schmeißen dann, es kurz dahin. Ja, genau, dann kommt das Streaming, dann ist er aber weg. Aber der Irishman läuft jetzt noch in Amerika in Kinos, obwohl der Film jetzt schon seit einem Monat oder noch länger schon auf Netflix draußen ist.
Kannst du halt auch nicht mehr sagen, dass sie es halt einfach nur gemacht haben.
Genau, und das ist halt so ein bisschen sind sie damit der Kritik gut entgegengetreten. Und daneben ist einfach so, Sachen nutzen sich halt einfach ab. Vor 5 Jahren hat man sich noch extrem über Netflix aufgeregt. Dann wird es immer ein bisschen weniger. Letztes Jahr ist nochmal ein bisschen hochgekocht, weil halt besonders viele Nominierte da waren. Dieses Jahr redet momentan keiner darüber, dass Netflix ein Malus ist mehr.
Ja, aber Netflix war in 5 Jahren ja auch noch deutlich neuer, aber diese ganze Streaming-Sache, das war ja noch deutlich neuer als jetzt.
Ja, und damals hatten sie halt auch noch, damals war ja auch einfach so, es ist ein Netflix-Film, das ist scheiße, weil die halt nur Serien gut können und mittlerweile hat sich das ja doch schon gelegt. Also viele Netflix-Original-Filme sind ja mittlerweile auch ganz gut.
Wenn wir auch da vielleicht das zum Abschließen, wo man es am stärksten sieht, weil wir über die Kategorie ja einzeln nicht reden werden, habe ich es hier vorhin schon anfangs kurz erwähnt, der beste Animationsfilm. Mhm. 2 Netflix-Filme nominiert. Ja. Und das war auch mein größter, da lag ich daneben beim Tipp, ich dachte, es wird einer von beiden nominiert. Mhm. Klaus, also es gibt die Weihnachtsmann-Origin-Story Klaus und ich habe meinen Körper verloren, ein bisschen ein sehr kunstvoller Animationsfilm für Erwachsene. Und die sind beide nominiert worden, statt halt dem großen Disney-Überhit Die Eiskönigin 2. Und das zeigt ja auch sehr deutlich, dass da niemand ein Problem hat mit Netflix, sondern die haben einfach anerkannt, und es waren die Animationsleute, dass Netflix halt hier wirklich 2 sehr außergewöhnliche Animationsfilme produziert hat, die fürs Kino groß kein klassisches Hollywood-Studio produziert hätte.
Das stimmt. Gut, dann gehen wir mal von unserem kurzen Abschweifen über die Netflix-Diskussion rüber zur nächsten Kategorie, beste Darstellerin. Da haben wir Renee Zellweger für Judy, Charlize Theron für Bombshell, Scarlett Johansson, da ist sie wieder zum zweiten Mal, für Marriage Story, Saoirse Ronan für Little Women und Cynthia Erivo für Harriet. Und auch hier sind die Experten sich einig, dass es Renee Zellweger wird. Wahrscheinlich einfach auch in dem Zusammenhang, sie spielt Judy Garland. Das ist verbunden mit Gesang. Judy Garland ist auch eine Ikone Hollywoods. Also das ist wahrscheinlich einfach da wirklich recht eindeutig.
Also es ist die klassische, das klassische Oscar-Ding halt.
Genau,
ein Biopic über über eine Legende aus den eigenen Reihen. Gut gespielt von ihr. Deswegen, also sie ist bei mir auch vorne und ich würde auf sie tippen, bin aber hier jetzt nicht ganz so felsenfest wie bei Phoenix bei Joker.
Wer für dich
ein rechne hier, dass Scarlett Johansson durchaus eine gute Außenseiterchance hat, wenn jetzt jemand also irgendwie ins Wettbüro gehen will und tippen will, dann könnte er das auch machen. Die anderen drei sehe ich ein bisschen dahinter. Ich glaube, Cynthia Erivo hat keine Chance, da ist einfach die Nominierung, da wird sie sich auch riesig drüber freuen. Die wurde auch nicht unbedingt erwartet, also sie war schon im erweiterten Favoritenfeld, so unter den Top 7, 8 war sie auf jeden Fall. Ich hatte persönlich auf meinem den Zettel im Aquafina für The Farewell mich dann dagegen entschieden, also dafür entschieden, die draufzusetzen nach dem Golden Globe Gewinn noch und auch, weil ich sie einfach super sympathisch finde und es ein bisschen gehofft habe. Aber es hat mich jetzt nicht völlig überrascht, dass Erivo nominiert wird, aber das war's dann auch. Ronan und Saran haben sicher kleinere Außenseiterchancen, aber es wird zwischen Johansson und Zellweger ablaufen mit momentan Nase vorne Zellweger. Wenn am Wochenende die Schauspielergewerkschaft, ich hoffe es am Wochenende, das habe ich schon dreimal gesagt, ich bin gerade nicht 100% sicher, kann auch übernächstes Wochenende sein, die Schauspielergewerkschaft sich anders entscheidet, dann könnte das nochmal für einen Umschwung eindenken, weil das dann auch beeinflussende Wirkungen auf die anderen Wähler hat und so weiter.
Ja, ja, wen ich tatsächlich in dieser Kategorie so ein bisschen vermisst hatte, war Lupita Nyong'o, die ja in Us, oder wie er bei uns heißt, Wir, wirklich auch grandios gut gespielt hat.
Ja, an dieser Stelle könnte man halt auch wieder mit so einer Diversity-Diskussion anfangen, weil diese Cynthia Erivo ist ja irgendwie auch die einzige Person of Color in den gesamten schauspielenden Kategorien, die nominiert worden ist. Und das kann ja irgendwie auch wieder nicht sein. Deswegen, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, warum ich das mit den Oscars halt irgendwie ein bisschen schwierig finde momentan. Ja, und Lupita Nyong'o hat halt auch einfach eine echt gute Leistung in dem Film gebracht. Also ich meine, ich habe den persönlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe da auch nur Gutes drüber gehört. Und sie hat ja irgendwie auch beide Rollen gespielt. Und ich kann mir nicht vorstellen, die hätten sie eigentlich mit reinnehmen müssen.
Ja, da sieht man, das ist halt so ein bisschen, da sieht man auch den großen Unterschied zwischen der Academy und auch anderen Preisen. Wenn man alle Kritikerpreise zusammennimmt aus diesem Jahr, hat Lupita Nyong'o mit Abstand die meisten Nominierungen aller Schauspielerinnen, also mehr als all diese fünf Dings. Bei den Kritikern sind aber halt weniger Leute, alles Leute, die noch, sag ich mal, richtig aktiv drin sind, die die ganzen Sachen geschaut haben, die auch noch sich erinnern können, was am Jahresanfang war, denn Wir lief halt nicht in der klassischen Oscarsaison, sondern der kam halt schon viel früher im Jahr in die Kinos.
Bei dem Film kann es auch sein, dass es daran liegt, einfach, dass es Horror ist, und Horror bei den Oscars ist ja auch wieder so ein Thema, viel nominiert.
Das wäre jetzt der nächste Punkt noch gewesen, abschließend von mir. Hier ist halt so, die Oscar Academy, diese 1300 irgendwas Schauspieler, die da drin sind und die hier über diese Kategorie bestimmt haben, da sind halt auch einige Ältere dabei, die nicht mehr da sind, die sich vielleicht jetzt auch im Vorfeld der Oscars einfach, das sind die 7, 8 Rollen, Sachen, über die jeder spricht, angeschaut haben.
Klar.
Die dann Horrorfilm, tue ich mal weg. Die vielleicht auch noch dann, da sind wir halt nochmal kurz bei der Debatte gedacht haben, ach, jetzt schon wieder so ein schwarzen Ding. Nee, schaue ich mir lieber mein klassisches im Stoff an, und so kommt das dann zusammen. Und ja, du hast ja gerade gesagt, mit dass jetzt die Person of Color ist bei den Schauspielern wieder sehr, also man kann ja auch noch Jennifer Lopez bei den Nebendarstellerinnen, Aquafina haben wir gerade schon.
Und die nominiert ist halt für eine Rolle als Sklave nominiert, das finde ich halt auch irgendwie so ein bisschen
Lupita Nyong'o war auch als für eine Rolle als Sklave.
Ja, die Leute wollen das halt so, lieber. Was ist denn das, bitte?
Lupita Nyong'o stand auf dem Zettel vieler Leute. Ich habe sie auf meinem Stand sie nicht, aus dem Grund, dass aus ich gedacht habe, es war zu früh im Jahr, es ist eine sehr kurze Saison gewesen. Die Leute haben sich wirklich auf wenige Filme konzentriert. Es ist nicht der klassische Academy-Stoff. Ja. Get Out hat damals halt durchbrochen, hat auch von der längeren Saison profitiert, von einem stärkeren Hype auch noch, als wir hatte. Deswegen hat es mich nicht gewundert, aber sie ist definitiv eine, die übergangen wurde. Und gerade ist halt bei ihr besonders lustig, wenn man das vergleicht, dass man, wenn man halt wirklich alle Kritikerpreise zusammenzählt, hat sie von allen Schauspielerinnen die meisten Nominierungen in diesem Jahr. Das ist wirklich krass. Und dann ist sie, bei den Oscars ist sie halt nicht mal unter den Top 5.
Aber ich muss sagen, also bei Saoirse Ronan jetzt muss ich nochmal kurz sagen, also die mag ich halt auch echt gerne und die wurde jetzt ja auch schon öfter für einen Oscar nominiert. Ich glaube sogar, als sie in Atonement irgendwie als sie noch richtig jung war, da wurde sie schon für nominiert und dann hat sie ja für Brooklyn und für Lady Bird hat sie auch Nominierung bekommen und noch nicht gewonnen. Also ich finde, also eigentlich müsste sie ja auch so halbwegs schon so im Geschäft jetzt auch inzwischen so also quasi auch bekannt sein bei den Leuten und ich finde, also ich persönlich sehe sie gar nicht so schlecht davor.
Sie ist nicht chancenlos.
Es könnte auf jeden Fall sein, dass sie da auch noch eine gute Chance hat.
Sie ist halt auch noch jung und gerade so wie ihre Karriere bisher verläuft, könnte man sich vorstellen, dass die Nominierungszahl irgendwann ins Zweistellige gehen wird bei ihr mit Gewinnen dazwischen. Mir scheint es, dass Renée Zellweger momentan mehr Rückenwind hat, aber 30.01. bis 4.02. habe ich geschrieben, habe ich vorhin gesagt, ist die Abstimmung.
Ja.
Da kann natürlich immer noch einiges passieren, das muss man einfach bedenken. Deswegen würde ich momentan noch keinen Oscar-Tippzettel abgeben, weil es können noch Sachen einfach hochkochen, es können noch Sachen bekannt werden, es können Leute noch besonders tolle Auftritte hinlegen, bei denen sie Oscar-Wähler für sich gewinnen.
Ja. Gut, und bei Renée Zellweger ist vielleicht auch einfach dieser Punkt, man hatte jetzt auch schon länger nichts mehr von ihr gehört.
Das ist ja auch so ein bisschen
so, genauso so die große Comeback-Story, dann gleich mit dieser ikonischen Rolle, dafür wird sie dann gleich ausgezeichnet.
Da fließen wieder Hollywood-Tränen wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Ist halt auch wieder auch so, und ist auch nochmal, das ist der kleine Vorteil gegenüber Little Woman. Little Woman ist halt mehr ein Ensemble-Film. Mhm. Da ist es halt schwieriger, sag ich mal, für einen einzelnen Schauspieler herauszustechen. Judy, wie auch Joker, sind halt sowas von auf eine Person zugeschnitten, die nahezu jeder Szene oder jeder Szene zu sehen ist. Das bleibt dann einfach nochmal, da bleibt die einzelne Person einfach prägender in Erinnerung.
Gut, gehen wir mal zu unserer vorletzten Kategorie und zwar beste Regie. Da haben wir einmal Sam Mendes für 1917, über den wir ja auch schon ausführlich gesprochen haben. Mhm. Bong Joon-ho für Parasite, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Martin Scorsese für The Irishman und Todd Phillips für Joker. Und ganz oben gehandelt wird ja im Moment tatsächlich eher Sam Mendes für 1917.
Ja, 1917 ist ein bisschen der Film, der momentan gerade den stärksten Rückenwind hat. Ist in den USA jetzt auch richtig gut angelaufen.
Star Wars vom Thron gekickt.
Ja, und es hat jetzt so ein bisschen den stärksten Rückenwind. Die Frage ist, reicht der diese vier Wochen bis zu, oder drei Wochen bis zur Stimmabgabe, vier Wochen bis zur Verleihung? Ich bin momentan in dieser Kategorie sehr unentschieden. Kriege sie mit, dass sehr, sehr viel Liebe für Parasite da ist.
Und auf jeden Fall.
Ich könnte mir vorstellen, dass für bester Film nicht reicht, aber dass man dann beste Regie an Bong Joon-ho gibt.
Genau, das glaube ich auch.
Deswegen weiß ich momentan noch nicht, für wen von beiden ich mal einen Tipp platzieren werde. Vor kurzem hatte ich ihn sogar noch auf Tarantino, meinen sicheren Tipp. Und deswegen ist es eine sehr, sehr umkämpfte Kategorie. Und selbst Martin Scorsese darf man nicht ausschließen, dass er das auch gewinnen könnte. Momentan sehe ich ein bisschen Mendes und Bong Joon-ho gleich auf und Tarantino nur ganz knapp dahinter.
Bong Joon-ho hat ja zumindest auch noch die Hoffnung, dass Parasite als bester internationaler Film irgendwie ausgezeichnet werden könnte. Ich denke mal, in der Kategorie ist es wahrscheinlich
ziemlich sicher. Das wird passieren.
In der Liste bin ich auch sehr, sehr zwiegespalten. Da sehe ich es tatsächlich so ein bisschen wie du, Björn. Ich würde Bong Joon-ho tatsächlich noch ein bisschen mehr wünschen. Sam Mendes aber einfach, wenn man 1917 wirklich sieht, also was das wirklich für eine Leistung auch des Regisseurs ist, da das irgendwie zu wuppen. Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ich finde den großartig, den Film. Es ist auch wirklich super. Bei Martin Scorsese muss ich tatsächlich sagen, dafür finde ich, ist mir The Irishman ist halt das, was Martin Scorsese irgendwie gefühlt schon immer gemacht hat. So. Also da sehe ich persönlich von ihm keine so richtige Weiterentwicklung von ihm als Regisseur. Also da finde ich, sind so...
Da müssen wir einen eigenen Irishman-Podcast aufnehmen. Das müsste ich vielleicht, stark widersprechen, aber das würde ja den Rahmen jetzt sprengen.
Das, ja. Und ja, und gut, vielleicht wird es am Ende auch Todd Phillips, man weiß es nicht. Halt nicht.
Ich finde es interessant, dass er in der Kategorie halt überhaupt nicht so der Favorit ist, obwohl der Joker-Film ja als am meisten
nominiert worden ist. Ja gut, aber der Joker-Film lebt, glaube ich, einfach auch mehr von Phoenix, halt von dem Darsteller, und sowas wie 1917, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood sind halt schon auch einfach von ihrer Machart, von der Regie halt einfach wirklich so interessant, ja, das dass sie da viel eher...
Ich hätte nur bei dem ganzen Hype erwartet, dass sie jetzt, wenn sie quasi schon mal auf diesem Hype-Train sind, irgendwie das dann auch gleich Todd Phillips, weil er ja quasi, man ihn ja irgendwie vorher eher von so Sachen wie halt Hangover oder sowas kannte und dann so sagt, so, oh mein Gott, was hat er jetzt gemacht? Also, so,
aber der,
das ist also völlig anderes.
Der Hype-Train zeigt sich daran, dass Todd Phillips diesen fünften Slot bekommen hat, weil die anderen vier standen seit Wochen fest. Das war, also wer sich irgendwie mit den Oscars beschäftigt hat und vier andere Kandidaten als Mendes, Tarantino, Scorsese und Bong Joon-ho für beste Regie getippt hat, der hat sich nicht mit den Oscars beschäftigt. Ja, genau. Es war 100% klar, dass diese vier nominiert werden. Und der fünfte Slot, der war sehr umkämpft. Da gab es drei, vier, fünf. Oh, ist Greta Gerwig,
ist da die Frage.
Ja, mehrere Kandidaten für diesen fünften Slot. Und dass Todd Phillips den jetzt bekommen hat, das kann man eindeutig daran zutreiben, dass Joker, also das ist für diesen Hype-Train für Joker. Und da sind wir auch wieder bei der Nominierungsprozess, weil das wurde entschieden von den Regisseuren. Mhm. Und das ist auch, und ich glaube, da wird Phillips auch super glücklich drüber sein. Das ist eine starke Anerkennung, dass wirklich die Regisseure sagen, wir fanden deine Inszenierung von Joker so gut. Es ging lange Zeit rum, man weiß nicht, ob es stimmt, dass Christopher Nolan war sehr lange nicht in dieser Kategorie nominiert, dass es halt immer so hieß, der genießt nicht die allergrößte Wertschätzung bei den anderen Regisseuren, weil er halt ein nicht sehr stark über die Bilder kommender Regisseur ist, auch wenn da jetzt vielleicht einige Leute sagen werden, Inception und so, aber Nolan ist mehr ein Regisseur, der sich aufs Erklären und Erzählen verlässt, der hat ja immer diese Erklärbärfigur, meistens gespielt von Michael Caine, und das ist eigentlich das, was vielen Regisseuren so ein bisschen widerstrebt, weil die sagen, wir lassen die Bilder sprechen. Mhm. Und dass Todd Phillips da reingerutscht ist, zeigt einfach auch, wie stark, wie beliebt Joker ist und ist für mich auch ein Auslöser, dass ich, wenn wir gleich über den besten Film sprechen werden, dass ich Joker da nicht mehr für chancenlos halte. Ich habe monatelang gesagt, Joker wird bester Film nominiert, aber niemals gewinnen. Das würde ich mittlerweile einschränken. Ich glaube immer noch nicht, dass er gewinnt, aber ich würde nicht mehr sagen niemals. Ja. Aber Todd Phillips, da lege ich mich fest, wird trotz des Joker-Hypes in dieser Kategorie nicht gewinnen. Da müsste schon, das wäre eine Überraschung, keine, die ich völlig ausschließen will, aber ich glaube nicht dran.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin, worum es hier überhaupt geht. Bester Film, da sind es ja dann tatsächlich auch ein paar mehr Nominierungen. Wir haben ganz oben auf der Liste der Experten irgendwie, zumindest Stand heute, Once Upon a Time in Hollywood, dann 1917, Parasite, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Marriage Story, Little Women, und tatsächlich Le Mans 66 in Amerika, Ford versus Ferrari.
Ich glaube tatsächlich, dass es Once Upon a Time in Hollywood wird. Eigentlich auch schon aus demselben Grund, wie dass hier Renee Zellweger für Judy nominiert worden ist. Dass Hollywood sich denkt, oh, ist aber eine tolle nostalgische Geschichte über uns. Das betrifft uns ja besonders. Das wurde ja schon, ich meine, das ist ja auch ein super Film auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich, dass diese Hollywood-Nostalgie da auch einfach reinspielen wird.
Da bin ich jetzt bei dem Punkt, den ich vorhin so kurz erwähnt habe. Es ist das spannendste Oscar-Rennen aller Zeiten, weil sonst hast du bei den Oscars, gerade in dieser Hauptkategorie bester Film, du hast zwei, vielleicht drei Kandidaten. Mhm. Und dieses Jahr kann es fast jeder dieser Filme werden. Also ich würde sagen, mal Le Mans gegen jede Chance kann man rausnehmen. Der ist, der hat eine Nominierung bekommen, aber der wird es nicht, und Little Woman wird es auch nicht. Das zeigen einfach, dass Greta Gerwig nicht nominiert wurde und weiter. Die beiden werden es nicht, aber die anderen könnten es alle werden. Ich sehe momentan, wenn heute die Wahlen würden, würde ich auch auf Once Upon a Time in Hollywood tippen. Aber dem könnten die drei Wochen noch zum Verhängnis werden. Es wird sehr spannend, was da noch passiert. A, war jetzt schon die Oscar-Nominierung so ein kleiner Nackenschlag für Once Upon a Time in Hollywood, weil er nicht bei bester Schnitt nominiert wurde. Mhm. Und so generell gilt, wer nicht bei bester Schnitt nominiert ist, gewinnt nicht den Oscar als bester Film. Das ist erst 10-mal passiert seit der Anbeginn, also seit 1934, seit es diese Kategorie gibt. Das zeigt schon mal, und der Schnitt ist halt ungemein wichtig eigentlich für einen Film, dass scheinbar nicht alle so hinter Once Upon a Time in Hollywood stehen. Dazu könnte gerade, wir sind immer wieder ein bisschen Oscar-Kampagnen, bedeutet nicht nur Werbung für einen eigenen Film zu machen, sondern es gibt auch Leute im Hintergrund, die ein bisschen so Schmutzkampagnen vielleicht auch gegen andere Filme machen. Und momentan läuft der Weinstein-Prozess. Harvey Weinstein war der größte Förderer von Quentin Tarantino.
Ja, gut, das könnte natürlich wirklich ein Argument
dagegen sein. Da könnten noch mal so ein paar Sachen einfach von Leuten ausgegraben werden, wie Tarantino hat ein bisschen zu lange weggeschaut. Das ist übrigens eine Sache, die auch Brad Pitt noch schaden könnte, im besten Nebendarsteller rennt, dass man sagt, auch wenn er sehr bekannt wurde, dass er irgendwann mal auf Weinstein zugegangen ist und gesagt hat, ich schlag dir in die Fresse, wenn du meiner Freundin noch mal zu nahe kommst. Aber er hat es halt auch nicht öffentlich gemacht. Da könnten vielleicht auch noch mal Fragen gestellt werden. Deswegen, Once Upon a Time in Hollywood, wären es heikle 3 Wochen. 1917 ist momentan so die mit Rückenwind. Deswegen so bei den Oscar-Prognosen, wenn man sich, ich habe heute Morgen noch mal so ein bisschen reingeschaut. Da gibt es mittlerweile sehr viele, die 1917 jetzt vor Once Upon a Time in Hollywood ranken. Ist zwar auch nicht bei bester Schnitt nominiert, was eigentlich dagegen spricht, aber da der Film quasi ja angeblich ohne Schnitt ist, wir haben es ja im vorigen Teil erklärt, warum das nicht so ist, könnte man das sagen, okay, das ist halt die Ausnahme, wie bei Birdman war es genauso, war auch nicht nominiert als bester Schnitt.
1917 ist ja jetzt auch in den USA erst gestartet.
Ja, also das der kriegt ist der
halt jetzt,
noch
jetzt auch noch wirklich in aller Munde irgendwie. Ja.
Dann über Parasite haben wir geredet. Parasite ist so zumindest der Darling der jüngeren, hipperen Leute.
Aber er muss trotzdem diese Mauer halt durchbrechen, dass es ein fremdsprachiger Film ist.
Und das ist aber ja vielleicht nicht so ist dieses Jahr
ist so weit, gekommen.
Nachdem es bei Roma letztes Jahr noch nicht geklappt hat. Ja. Mhm. Aber Parasite ist so ein bisschen der Darling der Jüngeren.
Ich bin auch für Parasite. Ich will, dass dieser Film bester Film wird.
Sehe ich deswegen nicht knapp, nicht weiter hinter. Ja. Joker hat jetzt, ich habe es gerade gesagt, der hat diesen Hype-Train, der hat diesen Vorteil, der wird von sehr vielen Leuten geliebt und es stimmt, also da könnte es eine große Rolle spielen. Man darf auch Jojo Rabbit, und das ist so ein ganz Außenseiter-Tipp, nicht völlig weglassen. Man könnte denken, okay, Jojo Rabbit, warum? Taika Waititi ist ja auch nicht als bester Regisseur nominiert. Den hat doch bisher keiner genannt. Aber Jojo Rabbit ist von allen Nominierten der einzige, der bei allen einzelnen Gildenpreisen nominiert ist. Also es gibt ja die Schauspielergewerkschaft, die Regiegewerkschaft, die Produzentengewerkschaft. Und normalerweise ist das auch ein sehr gutes Indiz, weil die sind auch fast alle in der Oscar Academy, die da aktiv sind. Und dann war das so ein starkes Indiz, durch ein bisschen internationaler werdende ist es vielleicht kein so starkes Indiz mehr, aber er ist da zumindest überall nominiert. Deswegen würde ich den nicht ganz ausschließen. Denn dazu kommt, und das ist jetzt auch nochmal was Interessantes, das Wahlsystem bei bester Film. Das ist nämlich ein bisschen anders. Ich habe es ja vorhin mal gesagt, bei allen Kategorien macht man einfach ein Kreuz und dann wird gezählt. Bei bester Film muss jeder Oscar-Wähler alle Filme in der Reihenfolge bringen.
Ja, okay.
Also erster bis neunter Platz in diesem Jahr. Dann werden 9 Stapel, wenn man es jetzt mal bildlich spricht, das wird natürlich von einem Computerprogramm gemacht, aber so werden 9 Stapel gebildet.
Das wird oldschool in Hollywood gemacht.
Über so Solitär oder so.
9 Stapel gebildet, immer, was hat jeder seinen ersten Platz gewählt. Der kleinste Stapel, der 9., der wird dann weggenommen und diese Stimmzettel werden verteilt auf, was haben die an zweiter Stelle gewählt. Ja. Und dann erhöhen sich halt die anderen Stapel. Mhm. Und dann wird als nächstes der 8. weggenommen. So lange, bis ein Film mindestens, ich glaube, es ist über die Hälfte der Stimmen hat. Und das bedeutet, wenn ein Film genug erste Plätze hat, um erstmal die ersten 2 Runden zu überstehen, aber dann wenig letzte Plätze hat, sondern vielleicht auch immer an dritter, vierter Stelle rankt, dann kann der da plötzlich nach oben gespült werden. Und Jojo Rabbit scheint mir ein relativ wenig kontroverser Film in Hollywood zu sein, einer, der sehr gemocht wird.
Ist auch ein sehr, sehr toller Film. Ja. Ich habe ihn jetzt bei dem Fantasy-Filmfest White Nights gesehen und auch da hat ihn das Publikum geliebt. Ja. Also.
Und das könnte dem mehr nutzen, wenn der dann halt bei Leuten, die zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Parasite auf 1 oder Joker auf 1 haben oder vielleicht sogar Outsider-Tipps Little Woman Le Mans vorne und die deswegen dann relativ schnell rausfallen und dann zählt ihre Stimme plötzlich für Jojo Rabbit, der bei ihnen an dritter oder vierter Stelle ist. Das könnte denen helfen, während zum Beispiel gerade bei sowohl bei Once Upon a Time in Hollywood als auch bei Joker gehe ich davon aus, dass der bei einigen Leuten eher weit hinten rangiert wird. Und Parasite könnte zum Beispiel genauso sein. Lisa hat das vorhin gesagt, vielleicht schauen die Alten den gar nicht, weil sie sagen, das ist ein koreanisch Dings. Und dann setzen sie ihn vielleicht ungesehen auf 9. Ja. Und dann
Tja, mich würde es sehr wundern, wenn Jojo Rabbit gewinnt, aber es wäre irgendwie eine coole Überraschung, weil wie gesagt, alles andere ist so gefühlt, in vielen Kategorien steht es sehr fest und dann wäre es irgendwie ganz cool, wenn jetzt gerade bei bester Film irgendwie, also es ist ja schon recht offen.
Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Kategorie, die auch dieses Jahr, finde ich, vom Thema her interessant gemischt ist und tatsächlich jetzt auch mal wieder so ein Comic-Film auch wieder mit dabei als den großen Favoriten. Dürfte tatsächlich dieses Jahr mal wieder sehr, sehr spannend sein, sich die Oscars anzugucken. Ja,
der große Favorit ist Joker noch nicht. Also es wäre eine Überraschung. Klar, also wenn Joker gewinnt, wäre es eine Überraschung. Es wäre momentan vorstellbar, weil was vor ein paar Wochen noch nicht der Fall war. Aber ich sehe Joker trotzdem definitiv nach derzeitiger Ranking noch hinter 1917, noch hinter Once Upon a Time in Hollywood, hinter Parasite, auch hinter Irishman, hinter Marriage Story.
Vielleicht hast du ihn ganz hinten.
Nein, von den Chancen. Also ich sehe ihn definitiv vor Le Mans, Little Woman und Joker. Also wenn man sich das so ein bisschen so ein Rennen vorsteht, ist Joker momentan noch hinten, sprintet aber schneller als die da vorne. Und die Frage ist, wie weit ist es noch bis zur Ziellinie? Deswegen kann er da noch vorkommen. Momentan würde es mich trotzdem überraschen. Wie gesagt, wenn heute Wahl wäre, würde ich zwischen Once Upon a Time in Hollywood und 1917 überlegen. Da 1917, um in diesem Bild vom Rennen zu bleiben, momentan schneller sprintet als Once Upon a Time in Hollywood, gehe ich davon aus, dass 1917
bei 1917
nach vorne
ist auch später losgelaufen
als
Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, aber es
ich stelle gerade vor, wie alle Filme in so einem Lauf, ein ganz
nettes Bild, wenn man das sich so als vielleicht kein Marathon, sondern mehr so ein 10.000 Meter Lauf und jetzt geht's halt auf die Zielgerade und sehr viele sind schon ausgeschieden und die letzten neun Läufer.
Vielleicht läuft aber irgendwann einer quer rüber oder so.
Ich glaube, es wird das wirklich spannend, also es ist das spannendste Rennen aller Zeiten, da werden sehr, sehr viele Leute sehr unterschiedlich tippen und ich glaube, wir werden auch in der Nacht noch lange rätseln, was wird.
Ach, so blöd, dass der beste Film immer ja ganz am Ende erst kommt. Da sitzt man immer so ewig dann vom Fernseher und ist man schon so halb tot und jetzt ist gerade das wieder, das ist ja immer das Wichtigste, aber diesmal
wobei
das Spannendste.
Wobei sich in der Nacht plötzlich auch entscheidet, also es könnte sein, wenn wirklich Joker anfängt, von hinten weg da die ganzen technischen Kategorien abzuräumen, wenn sowas wie Tonschnitt und Tonmischung, wenn es plötzlich alles an Joker geht, dann kann man plötzlich anfangen, ob man vielleicht noch kurz ins Online-Wettbüro geht und noch mal Geld draufsetzt. Das wird so ein bisschen die Verleihung zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, es konzentriert sich zwar dieses Jahr auf so wenige Filme wie noch nie, aber dass sich dann gerade die Awards selbst zwischen diesen wenigen Filmen sehr stark verteilen werden. Wäre zumindest nach derzeitigem Stand mein Tipp, aber es sind noch drei Wochen.
Vermisst ihr eigentlich irgendeinen Film in der Kategorie, wo ihr dachtet, dass er für bester Film nominiert ist? Oder ist jetzt wirklich alles drin, wo ihr auch dachtet, dass es drin sein wird?
Also ich vermisse Sachen, die ich persönlich gerne gesehen hätte. Aber es gibt keinen, bei dem ich gesagt habe, oh, der wird nominiert. Also bei bester Film sind haargenau, man weiß ja nicht, wie viele vorher es sind, aber ich habe getippt, dass es 8 oder 9 werden und habe mich dann bei meinem finalen Stimmzettel für 9 entschieden und es sind genau die 9, die jetzt draufstehen. Und der leichte Wackelkandidat war halt Le Mans 66, aber ich ging davon aus, weil das einfach sehr schön klassisches Hollywood-Kino ist, sehr kompetent gemacht.
Ich hatte gehofft ein bisschen, dass The Farewell noch irgendwie vielleicht nominiert wird. Also wenn jetzt hier Ford vs. Ferrari irgendwie nominiert ist oder halt auch so kleine Sachen wie Little Women.
Persönlich habe ich drauf gehofft, ich mag den Film unglaublich, The Farewell für alle Zuschauer, die den vielleicht noch nicht geschaut haben. Er läuft noch in den deutschen Kinos, eine sehr berührende Geschichte über eine junge Frau, mit deren Familie aus China stammt und die in den USA lebt und deren Oma in China festgestellt wird, dass sie nur noch wenige Monate zu leben hat und dann geht die ganze Familie organisiert eine Fake-Hochzeit, um die Oma nochmal zu sehen und sie, also die Hauptfigur, die Junge, leidet darunter, dass sie der Oma nicht sagen darf, dass die Oma belogen werden soll. Ich hätte den gerne nominiert gesehen. Ich hatte auch ein bisschen, dass die Darstellerin der Oma Cao Shushen oder wie man es ausspricht, dass die vielleicht sogar eine Chance hat.
Aber wenn selbst die Leute von Parasite nicht nominiert sind, dann weiß ich nicht.
Sie waren halt immer, glaube ich, so, wenn man die Voting Ballots, wenn ja nicht veröffentlicht, aber ich würde fast tippen, dass die Favel und auch die Parasite-Leute, das ist immer so Platz 6, Platz 7 und so waren, dass der Cut halt nach 5 ist, dass sie da halt, und auch Favel dürfte ein bisschen drunter gelitten haben, die kurze Saison. Ich glaube, es haben vielleicht einige Leute den dann doch noch nicht gesehen von den Wählern. Und da ist, mein Dings ist halt, dass Uncut Gems, der schwarze Diamant, komplett übergangen wurde. Aber es hatte sich einfach abgezeichnet. Es hat sich bei allen, auch da ist es zum Beispiel so, bei allen Kritikerpreisen ist der drauf auf den Listen.
Ja.
Der ist bei wirklich bei jedem Kritikerpreis ist der Film drauf. Und bei aber allen Preisen von Hollywood selbst fehlt der komplett. Mhm. Also bei der Produzenten, bei den Dings. Und es spricht halt auch ein bisschen dafür, dass die entweder wirklich nichts mit dem Film anfangen konnten, dass da die Meinungen so weit auseinandergehen, oder dass sie den halt einfach nicht gesehen haben oder genug Leute ihn nicht gesehen haben.
Ja. Gut, dann würde ich sagen,
Was waren eure Tipps jetzt eigentlich für bester Film? Once Upon a Time in Hollywood oder?
Ja.
Ich würde tatsächlich auf 1917 gehen.
Ja, also. Und ich sage 1917 oder so. Also wir sind da total gespalten und lassen uns dann alle doch von Joker überraschen.
Auf jeden Fall finde ich es eine sehr interessante, bunte Mischung, die wir da jetzt haben. Und dürfen gespannt sein, wer es dann am Ende sein wird. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei Lisa und bei Björn dafür, dass wir hier über die Oscars gequatscht haben. Ihr, liebe Zuhörer, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns gerne und bewertet uns auch mit einer kleinen Rezension oder einfach einer 5-Sterne-Wertung. Lob, Kritik und Anmerkungen könnt ihr auch direkt an uns schicken, dann einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.